Hallo und willkommen zu diesem Kapseltalk Folge Nummer 4. Es ist Mitte August 2011. Ich heiße Sebastian Ingame Anshin San und bin Mitglied bei der Corporation Charging Ltd. Dieser EVE Online Podcast wird euch von justnetwork.eu, wo ich ebenfalls unter dem Nickname Edo als einer der Admins zu finden bin, sowie charging.de präsentiert. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Als erstes möchte ich hier meine Gäste begrüßen. Da werde zum einen Marc, mein CEO, grüße dich.
Ja, hallo.
Der zweite, wie immer mit dabei, ist Tobi, auch dir hallo.
Ja, hallo liebe Gemeinde. Ich möchte mich an der Stelle schon mal entschuldigen. Mir ist zugetragen worden beim letzten Kapseltalk, ist mein Mikrofon nicht ganz so optimal gewesen. Wenn denn weiter so ist, ich werde es demnächst austauschen. Entschuldigung schon mal an der Stelle.
Ja, für diese Sendung werden wir es noch überleben. Ich finde es jetzt halt nicht so schlimm, aber ich höre mir den Kapseltalk auch selber kaum an. Von daher habt ihr die Arschkarte. Egal. Wir haben noch als Gast heute, passend zu unseren Themen, die ich gleich vorstellen werde, den Steffen. Auch dir ein herzliches Willkommen.
Hallihallo, ich bin Steffen, Gotthand Ingame, ich bin Miner, meine Funktion in Chashi ist Recruiting Officer und Mining Ausbilder und ja, ich komme aus Sachsen und freue mich auf diesen Podcast.
Wunderbar, da hast du dich ja direkt ausführlich vorgestellt. Ja, gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, wenn wir in das Mining-Thema einsteigen. Als Themen haben wir heute, wenn wir schon dabei sind, möchte ich euch die kurz nennen. Einmal Mining. Blueprints, Production, meine Güte, also Produktion und die Forschung. Da möchte ich euch gleich sagen, wir werden in den nächsten Kapseltalk-Folgen, sprich Folgen 5 und 6, einzelne Teilbereiche nochmal ausführlicher darstellen. Das ist einmal die T2 und die T3-Produktion, sowie Moonmining und Reaktionen, sowie am Ende dann noch das PI, also Planetary Interaction. Das werden wir heute nicht ansprechen, einfach weil wir denken, wir werden heute so viel über die Themen wie Mining und Blueprints so viel sprechen können, dass das heute einen Zeitrahmen sprengen wird. Und daher verfrachten wir das einfach in eigene Sendungen. Aber wie gesagt, das wird zeitnah folgen. Bevor wir in die Themen einsteigen, wie immer noch kurz ein paar Internas. Da habe ich auch nur zwei Punkte heute. Einmal möchte ich anfangen mit den Gewinnspielen. Wir haben ja auch in den letzten Folgen schon angekündigt, dass wir durch die Buddy-Programme, zu denen wir immer aufgerufen haben, also sprich die Freundschaftswerbung, haben wir viele Plexe bekommen. Die liegen alle bei mir auf meinem Char. Die habe ich gesammelt. Und diese möchten wir auch an die Community zurückgeben. Also die werde ich nicht für mich selbst verwenden. Ich habe es angekündigt, sondern die werden als Preise verlost. Und um die wieder loszuwerden, haben wir uns jetzt ein bisschen überlegt, was wir da als Gewinnspiele machen können. Gestern kam so ein bisschen die zündende Idee. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, einer aus unserer Corporation im Teamspeak hat gesagt, mach doch so ein Schätzgewinnspiel. Soll heißen, sowas wie viele vom Jahrmarkt kennen, wo irgend so ein Glas rumsteht mit ganz viel Erbsen oder Reiskörnern drin und dann muss man eben schätzen, wie viel dort drin ist. Das werden wir so ähnlich machen. Das warst du?
Ja, das war ich, ja.
Dirk möchte ich jetzt eigentlich hier diese Erde nicht zukommen lassen. Aber
es ist egal, ich kann damit leben.
Okay, wunderbar. Nee, die Idee war gut und also mir hat es sehr gefallen, weil es halt einfach besser ist, als einfach von wegen überweist mir oder schreibt mir eine Mail und ich suche dann im Adler-Suchverfahren irgendwie einen raus und der gewinnt dann was. Da werden wir jetzt eben eine andere Variante nehmen und zwar werdet ihr Folgendes machen können. Ihr werdet an den Ingame-Char Just Network, den könnt ihr suchen über eure Personensuche in EVE Online direkt. Dieser Just Network Char ist auch bei uns in der Charging Group oder Corporation besser gesagt. Das heißt, dass ihr da keine Gefahr lauft, jemand Falsches was zu überweisen. Dem könnt ihr einen gewissen Betrag überweisen. Dieser Betrag richtet sich zwischen 1 ISK und X ISK, sprich unendlich ISK. Ihr überweist eben dieses Geld und als Grund könnt ihr dann einen Betrag angeben, den ihr schätzt, dass in diesen nächsten 10 Tagen, während dieses Gewinnspiel läuft, insgesamt zusammenkommt. Das heißt, ihr schickt mir, also sprich dem Just Network Char, zum Beispiel 5 ISK und schreibt als Grund rein 100.000 ISK, wenn ihr denkt, dass am Ende als gesamter Betrag während diesen 10 Tagen 100.000 ISK zusammenkommen. Am Ende von diesen 10 Tagen werde ich dann mehrere Gewinner auslosen. Zu den Gewinnen kommen wir gleich. Und da läuft es dann eben folgendermaßen, wer am nächsten an dem Endbetrag dran ist, der gewinnt. Und das geht dann eben auch in absteigender Reihenfolge. Also wer am nächsten dran ist, hat den ersten Preis, wer dann am zweitnächsten dran ist, hat den zweiten Preis und so weiter. Ich denke, das ist selbsterklärend. Die Preise werden folgendes jetzt bei dem ersten Gewinnspiel folgendes sein. Und zwar haben wir einmal die strategischen Karten. von EVE Online aus dem EVE Online Store, die man ganz regulär kaufen kann. Eine Besonderheit hier muss ich dazu sagen, das sind die strategischen Karten Version 3. Jetzt vor ein paar Wochen ist ja die Version 4 released worden, die man kaufen kann. Die sind es nicht, aber ich denke, die Version 3 ist noch ziemlich aktuell. Die habe ich hier auch schon vorliegen, also die habe ich hier versandfertig im Karton. Das heißt, derjenige, der dann gewinnt, der müsste mir dann einfach nur seine Adresse sagen, dann kann ich das direkt via Post raushauen. Ansonsten haben wir beschlossen, dass wir noch 3 Plexe raushauen. Das heißt, die Gewinner 2 und 3 und 4 eventuell werden dann jeweils ein Plex bekommen. Nein, Quatsch, ich erzähle Schwachsinn. Gewinner Nummer 1 hat die Wahl zwischen den strategischen Karten oder 2 Plexen, weil es sich im Gesamtwert, im Eurowert im Grunde ziemlich genau trifft und gleich ist. Dieser erste Gewinner kann eben aussuchen, ob er die Karten möchte oder 2 Plexe. Wenn er die Karten nicht möchte, dann geht das halt an den zweiten Gewinner. Der kann sich dann allerdings aussuchen, ob er die Karten möchte oder ein Plex und so weiter. Der dritte kann dann auch aussuchen, ob er ein Plex möchte oder die Karten, sofern die Karten noch da sind. Ansonsten wird er automatisch einen Plex zugewiesen bekommen. Ich denke, das ist ziemlich einfach. Jetzt noch kurz die Regeln, kurz vorgelesen. Also einmal, das Gewinnspiel wird jetzt 10 Tage laufen ab heute. Das heißt, wir haben heute den 14.8. Das Gewinnspiel wird beendet am 24.8.2011. Alle ISKs, die dann noch eintreffen, werden nicht mehr zu diesem Endbetrag dazugezählt. Das heißt, da könnt ihr dann zwar noch Geld schicken, aber ihr werdet nicht mehr an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Bei der nächsten Kapseltalk-Folge, die circa in 14 Tagen, hoffen wir, erscheinen wird, werden wir dann die Gewinner bekannt geben. Es wird keine Rückzahlungen von ISK geben, das heißt, wenn ihr aus Versehen uns 10 Milliarden ISK überweist, dann habt ihr ein Problem. Außer es war gewollt, was ich dann begrüßen würde. Alles ISK, was reinkommt, geht wieder an die Community zurück. Allerdings nicht direkt im nächsten Kapseltalk. Da kommt es einfach darauf an, was an ISK reinkommt. Wenn da jetzt nur 50.000 ISK reinkommen, brauchen wir da nicht extra das als Preis auszuloben für das nächste Gewinnspiel. Das wäre ja schwachsinnig. Wenn jetzt irgendjemand natürlich große Geldbeträge rüberschieben würde, dann kann man darüber nachdenken. Aber das entscheide ich dann von Mal zu Mal. Aber wie gesagt, alles, was reinkommt, geht auch wieder an euch raus. Die Gewinner werden unter dem Char-Namen angeschrieben, wo das ISK überhaupt reinkam. Das heißt, ihr müsst euch dann auch innerhalb von 2 Wochen bei mir melden, ansonsten verfällt der Gewinn. Das heißt, ihr aktiviert jetzt 10 Accounts, bei jedem Account habt ihr 3 Chars, am Ende schreibt ihr mich mit 30 Chars an und überweist von 30 Chars ein ISK und lasst dann die Accounts wieder auslaufen, dann habt ihr halt ein Problem, weil, wie gesagt, euer Gewinn würde verfallen. Die Ingame-Preise gehen auch nur an den Char raus, von dem das ISK kam. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, hey, das ist auch ein Char von mir, überweist mir das aber lieber an den Account oder an den Char. Das funktioniert nicht. Und ansonsten bin ich der Einzige, der dieses Gewinnspiel verwaltet, also sprich Anshin San. Mark und Tobi haben nicht die Möglichkeit, hier noch mitzumachen, einfach weil wir im Grunde da nicht uns irgendwas anhängen lassen wollen, von wegen, wir werden da befangen oder würden da Tipps geben an die Corp oder sowas. Ne? Also entweder vertraut ihr mir oder lasst es bleiben. Ansonsten hoffe ich, dass da relativ viele mitmachen. Es wird auch noch, um das klarzustellen, keine Maximal- oder Minimal-Anforderungen von den ISK-Beträgen geben, die ihr uns überweisen könnt. Das heißt, ihr könnt uns wirklich ein ISK überweisen. Es kann aber auch jemand, wenn jemand unbedingt möchte, eine Milliarde ISK überweisen und sagt dann, ich bin wahrscheinlich der einzige Idiot, der das macht. Dafür ist meine Schätzung wahrscheinlich am Ende am nächsten dran. Kann sein, kann auch nicht sein. Eventuell schneidet ihr euch damit ins eigene Fleisch. Daher überlegt, was ihr tut. Das so viel zum Gewinnspiel. Wenn da noch Fragen sind, kommt einfach bei uns in den internen EVE Online-Channel Charging. Könnt ihr auch nachfragen. Meistens ist einer von uns da, der das dann beantworten kann, wenn da noch irgendwas ist. Ansonsten hoffe ich auch für die Teilnahme. Dann möchte ich noch das Wort an Marc übergeben. Zwecks Werbung für Charging. Wir sind ja immer noch auf der Membersuche, richtig, Marc?
Ja, das ist richtig. Wir suchen auch fleißige Miner, Mission Runner, PvPler und 00-Verrückte. Charging ist schwer in der Vorbereitung, jetzt wieder ins 00 zu gehen. Und wenn ihr Interesse habt, euch einmal über die Corp zu informieren, unter www.char-ching.de könnt ihr das tun. Der Link, wir sind auf der Suche nach frischem Gemüse, jungem Gemüse, wie war das? Da gibt es mehr Infos für euch.
Wunderbar. Also wie gesagt, wenn ihr da Lust habt auf eine lustige Truppe, die das ernst betreibt, allerdings kollegialen Umgang miteinander pflegt, seid ihr bei uns ziemlich richtig. Ansonsten sind wir damit jetzt im Grunde durch. Wir fangen wirklich mit den Themen der Sendung an. Und zwar fangen wir mit dem Thema an, worauf auch die Produktion, die wir später besprechen werden, aufbaut. Das ist nämlich die Rohstoffbeschaffung, Stichwort Mining, Bergbau und angeschlossen daran auch Refining und also das Raffinieren, Raffinieren, doch, raffinieren ist richtig, von diesen Rohstoffen. Und da möchte ich einfach nochmal kurz den Steffen bitten zu sagen, wofür er bei uns in dieser Korb zuständig ist, weil er ist da wesentlich in diesem Thema involviert. Steffen, sag doch einfach mal, was du bei uns da überhaupt organisierst, wofür du die Verantwortung trägst und was deine Aufgabe ist.
Also, meine Aufgabe ist es, die Mining-Tätigkeiten, zumindest im Empire zurzeit, in einen geordneten Rahmen zu vollziehen. Das bedeutet, wir tun jeden Tag eine Flotte erstellen in einem bestimmten System und minern dort gemeinschaftlich mit fast ausgeskillter Orca. Und ja, das wird dann dort im System refinert und mit Frachterpiloten dann zum Produktionssystem gebracht.
Okay, aber im Grunde bist du dafür zuständig, dass wir, die in der Produktion, Chaching ist ja eine Production Corp im Grunde, die entsprechenden Rohstoffe haben, um damit dann am Ende was bauen zu können. Und da bist du eigentlich für die Rohstoffversorgung zuständig, richtig?
Genau, denn ohne die Miner keine Mineralien und ohne Mineralien keine Producer.
Kannst du da ungefähr gerade sagen, wie viele Leute du unter dir hast oder wie viele aktive Miner wir momentan so in der Corp haben?
Also aktive Miner, wir sind ja auch verteilt, weil in meinem System oder wo ich minere, kommen die Anfänger mit dazu. Und wer dann groß genug geworden ist, um dann selbstständig zu sein, die verteilen sich dann im Amma-Raum. Wir haben zurzeit geschätzt 20 Miner und in meinem System sind so ungefähr 10. Ja.
Ja, aber das ist ja schon eine ordentliche Menge. Und du sagtest auch, du hast bei dir so die Anfänger unter dir, weil du die ja auch im Grunde so ein bisschen ausbildest. Da setzt doch meine erste Frage an. Also wer kann denn eigentlich alles Mining betreiben? Also ist das irgendwie ein Hauptberuf, den man speziell skillen muss und dann macht man eigentlich auch nichts anderes als Minen? Oder ist das irgendwie so ein Sekundärberuf, wie man sagen könnte? Wie sieht es denn da aus?
Also Mining muss man ernst nehmen. Es erfordert zum Beispiel für eine ausgeskillte Hulk, die Hulk ist das beste Mining-Schiff, das es gibt, circa ein halbes Jahr Skillzeit. Man muss konzentriert skillen und hat am Anfang recht wenig Ertrag, aber umso länger man da skillt, umso erfolgreicher ist man dabei, weil steigender Ertrag.
Okay, aber wenn ich so mein Tutorial noch im Hinterkopf habe, was ja hoffentlich jeder durchgespielt hat, da schickt mich ja zum Beispiel der schon mit dem absoluten Anfängerschiff und einem Skill, der nennt sich Mining, auf Level 1, wenn man den geskillt hat, der es ein paar Minuten braucht, schickt der mich ja im Grunde schon mal los und lässt mich da auf irgendwelchen Asteroiden rumklopfen. Aber das hat dann im Grunde keinen Sinn. Also du sagst schon, dass man da eine gewisse Voraussetzung an Skill-Time und Skill-Points entsprechend braucht, um überhaupt was reißen zu können, bevor das auch ja effizient nutzbar ist.
Nee, so wollte ich das nicht sagen. Jeder Kubikmeter zählt. In jedem Kubikmeter stecken Mineralien. Also Anfänger, die mit der Mining Frick in die Flotte kommen, die werden auch mitgenommen. Also da kann sich jeder anschließen und sich da einbringen. Jeder ist gern gesehen.
Also ich kann von Anfang an im Grunde schon mitarbeiten, nur ist halt meine Ausbeute entsprechend gering. Aber ich muss jetzt nicht erstmal ein halbes Jahr, wie du sagtest, Skilltime reinstecken, damit ich überhaupt anfangen kann, das zu machen.
Genau, also kommt mit der Mining Frick, kommt mit den Kreuzer, das was ihr fliegen könnt, alles ist gern gesehen.
Ich muss da gerade was einwerfen. Das ist bei uns in der Korb so. Ne? Ich denke mal, wenn jetzt jemand losziehen möchte und alleine minert, dann hat er natürlich nicht so die Vorteile, dass er einen guten Support kriegt. Weil Steffen macht das schon speziell bei uns. Ja.
Aber von den Voraussetzungen, also ich brauche ein paar Skills. Weißt du so aus dem Kopf, was das ungefähr ist, damit ich das anfangen kann? Einmal bei Schiffskills, was so am Anfang sinnvoll ist und eben auch fürs Mining selbst. Also ich kenne den Skill Mining, den sollte man, denke ich, hochtreiben. Gibt es da noch speziell was man unbedingt direkt am Anfang braucht?
Man braucht zusätzlich noch Astrogeologie. Der ist dann auch später wichtig, um die Retriever fliegen zu können. Es ist empfehlenswert, zuerst, ich empfehle immer Kaldari, die Bantam zu fliegen als Mining Frick und danach die Osprey zum Übergang, damit man die Zeit überbrücken kann bis zur Retriever. Für die Retriever braucht man dann auch noch die Mining Barge. Also das ist dann die Bergbauklasse dann.
Also ein erweiterter Schiffsskill, um das Schiff selbst fliegen zu können. Zu den Schiffen kommen wir auch gleich noch als separat, also womit man anfängt und was so am Ende das Nonplusultra ist, das werden wir noch separat gleich beleuchten. Vorweg möchte ich einfach noch gerne wissen, also du sagtest ein halbes Jahr und dann ist man im Grunde ein Miner. Also das ist ja jetzt im Grunde, um so einen eigenen Tree, einen eigenen Berufetree in EVE Online auszubilden, ist das ja eigentlich, glaube ich, der kürzeste Weg, kann das sein?
Ja, das kommt ungefähr hin. Also das lässt sich dann später noch ausbauen, weil im 0.0 werden die Anforderungen größer. Aber in einem halben Jahr für Empire Mining, das sollte ungefähr reichen.
Okay, gehen wir mal von diesem halben Jahr aus, Empire Mining. Ist es sehr teuer, Miner zu werden? Also die Skills kosten ja teilweise Geld und teilweise sehr viel Geld. Wie sieht es da mit den Kosten aus und auch die Schiffe und die Ausrüstung, die Fittings, die ich dafür brauche? Ist das sehr teuer oder ist das gut finanzierbar, auch mit dem, was man vom Anfang an schon direkt minern kann? Oder muss ich da vorher noch Missions fliegen, um mir erstmal Geld dafür irgendwie zu beschaffen?
Also das Minern zu skillen, das ist eine sehr zeitaufwendige Geschichte. Das bedeutet, du hast genug Zeit, um in der Zeit mit deinen Schiffen, die du schon fliegen kannst, zu minern. Zum Beispiel, du brauchst von der Retriever zur Hulk, das ist dann das letzte Bergbauschiff, die Hulk, circa 1,5, 2 Monate Skillzeit. Ja, ungefähr. Das ist so viel Zeit, da kriegst du das Geld fast zwei- oder dreimal zusammen, wenn du da effektiv minern tust. Also die Skills an sich sind recht günstig, wo eben nur der Exhumer-Skill etwas preisintensiver ist.
Okay, also Exhumer-Skill ist ja dann der Skill, um die Hulk später fliegen zu können oder die Hulk. Aber unterm Strich kann man sagen, man kann sich durchs Mining im Grunde selbst finanzieren. Man ist also nicht auf externe Geldbeschaffungsmaßnahmen angewiesen, um sich da mit Schiffen und den Skills zu finanzieren. Das wollte ich eigentlich wissen in dem Hintergrund. Dann bleiben wir noch bei dem wichtigsten Thema für mich zumindest. Ich meine, wir wollen ja Geld verdienen. Was kann ich denn als Miner verdienen? Und da möchte ich auch kurz gleich eine Einschränkung machen. Wir reden erstmal über das Empire und das Highsec, weil da fange ich ja auch als frischer Spieler oder als im Mining unerfahrener Spieler an. Wie sind da meine Kosten bzw. meine Verdienstmöglichkeiten, wenn ich jetzt wirklich mal so die ersten 5, 6 Monate auf Mining geskillt habe?
Jo, also das Problem ist, dass ich da sehe, ist für die meisten, mit einem Account kommt man kaum aus. Du brauchst einen Miner und einen Hauler, weil es ist ja nicht immer die Flotte da. Und das Haulern, das ist keine Leistung, die du von irgendjemand geschenkt bekommst. Das bedeutet, da hast du eine zusätzliche Ausgabe, die du aber sobald du die Hulk fliegen kannst, kannst du auch den zweiten Account mit durchfinanzieren, dass du dann Plexe kaufen kannst. Der zweite Account, der ist zuerst ein Industriechar, also ein Industrialchar, dass du diese Standard-Transportschiffe fliegen kannst, die Badger Mark II oder die Iteron Mark IV oder V.
Also muss man sagen, also Haulern ist im Grunde abtransportieren von den Waren, die ich im Belt bei den Asteroiden oder woanders erstmal abbaue. Die muss ich ja auch irgendwie auf die Station bringen oder zu meiner Post, die meine Corp betreibt. Das ist Haulern.
Ja, das Problem ist ja, du baust die Erze ab und die landen ja nicht automatisch in der Station. Du hast dann die Möglichkeit, Cans zu droppen und die voll zu
Ja, da
rollern.
lass mich da kurz einhacken. Und zwar würde ich das gerne nach hinten verschieben. Lass uns einfach nochmal kurz bei den Verdienstmöglichkeiten im Grunde bleiben. Das muss ja jetzt nicht irgendwie aufs ISK irgendwie genau sein. Aber jetzt einfach mal als Beispiel. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, die ersten 3, 4, 5 Monate auf Mining geskillt, fliege vielleicht schon meine Retriever bzw. meine Hulk und gehe jeden Tag eine Stunde minern, irgendwie 3, 4 Mal die Woche. Wie sieht es denn im Highsec ungefähr aus? Was kann ich da an ISK wirtschaften? Sind das 10 Milliarden im Monat oder sind das 100 Millionen ISK, so ein ungefährer Rahmen.
Okay, dann gehe ich mal von der kleinsten Einheit aus. Wenn du mit der Retriever minern gehst, dann kannst du ungefähr 2 Millionen ISK die Stunde erminern. Mit der Hulk sind das dann schon, mit der noch nicht ausgeskillten Hulk, da sind das schon mal 6 bis 7 Millionen die Stunde. Also ich nehme mal jetzt das Beispiel mich. Ich minere mit 4 Accounts, 3 ausgeskillte Hulks und eine Orca. Ich minere 6 Stunden am Tag, da kommt man auf ungefähr 1,5 Milliarden in der Woche.
In der Woche, na, das ist dann schon ordentlich. Dazu muss man auch sagen, du verkaufst jetzt nicht am freien Markt, sondern du verkaufst ja, glaube ich, deine Sachen, die du erwirtschaftest, wie die meisten anderen Miner, zumindest ist das, glaube ich, so gewollt, direkt an die Corp, richtig?
Ja, genau. Also die Coop bezahlt ein Minimum unter Literpreisen und dann werden noch automatisch die 15% Coop-Steuer abgerechnet. Das ist dann der Anteil, den wir an der Coop leisten und ja, dann haben die Producer ja, genug Material, um zu bauen.
Ja, aber das ist natürlich schon eine recht heftige Größenordnung. Also wenn ich das höre, so pro Woche 1,5 Milliarden. Aber du hast ja, wie gesagt, auch vier Accounts, die du parallel betreiben musst, mit denen die du auch parallel bespielst. Und du spielst dann auch sehr lange. Wie viel spielst du nochmal am Tag? 6 Stunden?
Ja, das kommt hin.
Ja, das ist schon ordentlich. Also da darf man sich, glaube ich, vom hohen Geldbetrag erstmal nicht blenden lassen, weil da steckt auch richtig viel Arbeit dahinter. Aber bist du auch im Highsec und im Empire? Oder es gibt ja auch die Unterschiede, wir haben es ja in den anderen Capsule Talks besprochen, es gibt das Lowsec, es gibt das 0.0, es gibt auch das WH. Gibt es da Unterschiede zwischen Empire Mining und jetzt nicht nur von den Schiffen, die ich dort fliegen kann oder muss, sondern vom Ertrag her?
Das liegt in den Regionen. Also im Amarraum, wo wir minen, da haben wir die Möglichkeit, Pyroxe und Kernite zu minen. Das
Also das
ist
sind die
wesentlich,
Erze.
ja, das sind verschiedene Erze, die sind zum Beispiel mehr wert als Omba. Und da hat man einen höheren Ertrag als zum Beispiel in dem Galenderaum oder in dem Imata-Raum.
Aber ist es nicht doch so, dass ich in den 0-0-Gebieten zum Beispiel teurere Erze finden kann als jetzt eben im Empire, die ich dort abbauen kann?
Ja, also dort findet man dann die ABC-Erze. Das sind die wirklich guten, wertvollen Erze. Das ist Arkonur, Bistod und Krokait, deswegen ABC. Und die sind im Durchschnitt fast drei, viermal so teuer. Das bedeutet, du machst in der Stunde, kommst du dann schon locker auf deine 20 bis 30 Millionen, wenn du eine ausgeskillte Hulk hast. Aber eben auch das Risiko ist größer.
Ja, ne, du kannst abgeschossen werden, etc. Du brauchst auch erstmal ein 0-0-Gebiet, wo du überhaupt rein darfst und dort abbauen darfst. Das ist ja auch nicht so einfach. Oder eben ein Wurmloch, das irgendwie dir gehört, wo dann auch eine Infrastruktur drin ist. Damit möchten wir uns auch gar nicht groß beschäftigen. Es geht einfach nur darum, aufzuzeigen. Also Empire ist im Grunde okay zu farmen. Also du bist ja auch im Empire, wie du sagtest, und unsere Miner prinzipiell auch. Die anderen Gebiete wie Lowsec 0.0, WH Mining und so weiter sind natürlich wesentlich geldbringender, aber man hat auch mehr Risiko und man braucht erstmal die Voraussetzungen, um reinzukommen. Aber ein Unterschied irgendwie, dass ich andere Skills brauche oder was gibt es da nicht? Also ich könnte mit meinen Skills, die ich halt im Empire zum Minern verwende, könnte ich auch woanders hingehen, richtig? Oder muss ich da was anderes skillen?
Also, wenn du dich jetzt fürs 0.0 entscheidest, dann kannst du natürlich zuerst dort minern gehen, aber erstmal nur mit T1-Lasern. Denn mit denen kannst du fast alle Erze abbauen. Für Arkonur, Bistod und Krokait stellen sich höhere Anforderungen, dass man da zum Beispiel den Skill Refinery Effizienz auf 5 bringen muss, um überhaupt den Skill Arkonur und Bistod oder Krokait zu lernen. Du brauchst da Arkonur Refinery. Heißt das?
Also
Also, nee, Processing, genau.
unterm Strich brauche ich dann also doch, wenn ich die hochwertigen Erze verarbeiten möchte, dann auch, brauche ich entsprechend höherwertige Skills, die dann auch zum Skillen auch länger brauchen. Aber die Schiffe und so weiter sind dort wie hier die gleichen.
Genau, die Schiffe sind gleichen. Die Anforderungen steigen aber im 0.0 an die Schiffe.
Kommen wir zurück zum Zeitfaktor beim Minern. Also du sagtest, du bist ja irgendwie mit vier Chars oder mit vier Accounts gleichzeitig online und tust da 6 Stunden lang unterwegs sein. Ist es denn auch möglich, mit weniger Zeitaufwand und vielleicht nur 1-2 Chars, 1-2 Accounts mit Minern zu überleben? Oder lohnt sich das dann wirklich eben nur, wenn ich richtig viel Zeit jeden Tag irgendwie reinstecke? Wie sieht's da aus? Kann ich auch mal eine halbe Stunde minern oder lohnt sich das dann gar nicht?
Also, Miner ist ein schwerer Beruf in dem Sinne, dass man da eben viel Zeit braucht. Ich würde sagen, 3 Stunden sollte schon das Minimum sein. Einfach nur, weil ich dir ja sagte, 7 Millionen für eine nie ausgeskillte Hulk in einer Stunde, das ist nicht allzu viel. Wenn man nur einen Account hat, dann ist es da wesentlich gewinnbringender, Mission Run zu betreiben. Da du ja dann auch das Problem hast, ein Account, kein Hauler, das bedeutet, da sinkt dein Ertrag noch mehr. Da du dann das Zeug auch noch, das du ermeinert hast, selbst zur Station haulern musst, wo du wieder nicht meinern kannst.
Noch kurz zu deiner Einschätzung. Was denkst du denn? Sind Miner wirklich Miner oder minert man einfach mal zwischendurch und das sind halt Leute, die halt sonst PvP machen oder Missions fliegen und dann einfach nur einmal die Woche oder paar Mal im Monat in ihr Mining-Schiff steigen? Ist das tatsächlich so eine eigene Gruppe, eigene Piloten, die nur minern? Wie ist denn da so die Aufteilung?
Also Mining ist zum Beispiel ein guter Standfuß. Mehr sollte es auch nicht sein. Also man kann es noch extensiv betreiben wie ich, aber die meisten benutzen Mining, um zum Beispiel ihre teuren Schiffe zu finanzieren. Oder ja, wenn jetzt irgendwas gebraucht wird, Mining-Aktion in der Koop, dass unbedingt Geld gebraucht wird oder Erze, da kann man sich dann damit beteiligen. Ja.
Mark, Tobi, meinert ihr? Also ich meine gar nicht, weil mir das mittlerweile derbe auf die Nerven geht. Also ich finde es halt total langweilig. Aber das ist halt auch eine persönliche Einstellung, wie man dazu steht. Also ich könnte das nicht irgendwie 6 Stunden irgendwie rumstehen und auf irgendwelche Asteroiden gucken irgendwie. Wie sieht's denn bei euch aus?
Bei mir ist das ganz komisch. Also, ja, ich meine fast gar nicht, aber ab und zu kriege ich da nochmal so einen Kick irgendwie. Oder habe ich einfach mal einen Tag Bock drauf, mich mir innerhalb ins Bett zu stellen. Das mache ich dann auch, aber dann reicht es auch wieder.
Ja, bei mir ist es so, mein Hulk-Pilot ist zum Rokal-Piloten mutiert und kommt eigentlich nur noch raus, wenn irgendwie Support gebraucht wird. Aber wirklich auch nur als Support, der steht dann irgendwie dumm rum und kompresst. An sich, Tobi und ich haben früher uns den Gag erlaubt, einfach mal komplette Systeme leer zu
Oh
minern.
ja.
Ich glaube, ich habe da in der Zeit genug gemeinert für meinen Lebtag. Und man kann natürlich prima Fernsehen gucken, gerade wenn man irgendwie andere Sachen als nicht, also wenn man Eis meinert, dann hat man genug Zeit, um sich nebenbei noch irgendwelche Filme anzugucken. Aber ich mache andere Sachen lieber als meinern.
Ja, oder müssen wir
Okay.
nebenbei betreiben? Man kann es ja auch verknüpfen, ne?
Ja, stimmt.
Okay, also wir haben ja gerade noch ein paar Begriffe gehört. Rockwall, das ist ein eigenes Schiff, Ice Mining und so weiter, da gehen wir dann im Speziellen noch drauf ein. Aber ihr habt trotzdem, alle habt ihr eure Mining Charts. Also ist es trotzdem für euch, wo ihr sagt, sowas muss man als Grundlage wirklich haben? Oder habt ihr das einfach, weil ihr mal selber Miner wart und seid dann vom Mining weggegangen? Also wie verhält sich das bei dir, Tobi?
Ja, ich war nie Miner, ich habe aber einfach nur die Einstellung, dass ich wirklich alles in Eve einfach mal ausprobiert haben muss, um eins, weil es mich interessiert und b'ns, denke ich mal, um auch adäquat mitreden zu können, beziehungsweise auch Leuten Tipps und Hilfe geben zu können. Das habe ich mir einfach so zur Aufgabe gemacht.
Ja, gut. Also ich muss auch sagen, ich habe auch von Anfang an erstmal auf Mining geskillt, weil es immer hieß, dass es etwas sicher ist. Das kann man auch mal allein machen. Wenn man ja vielleicht am Anfang jetzt nicht direkt in der Korb oder was ist, kann man sich halt auch erstmal irgendwo in Bell stellen. Man kann dann die Sachen weiterverarbeiten. Vielleicht noch nicht perfekt, da gehen wir nachher noch drauf ein, was es da für Unterschiede noch gibt. Aber es ist so ein Standfuß, wie Steffen gesagt hat. Daher ist so ein Mining-Chart, denke ich, auf jedem Account irgendwie ganz sinnvoll, wenn man hat. Wir haben ja bei uns in der Korb, auch wenn wir so eine Mining oder hauptsächlich Production Korb sind, haben wir keine Zwangsverpflichtung, Mark, dass wir minern müssen. Das gibt es aber in vielen anderen Korbs. Wie sieht es denn damit aus? Warum haben wir sowas nicht?
Ja, also meistens realisiert man sowas ja dann über irgendwelche Korbaktionen, sprich Tag XY wird angesagt und die ganze Korb hat dann da zu sein und irgendwas zu tun. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Korb dann irgendwie in dem Tag real-life-mäßig irgendwas anderes zu tun hat und die Leute einfach nicht online sind. Also bei uns wird sowas gar nicht gemacht. Bei uns gilt ja immer noch das Motto, alles kann, nichts muss. Und wenn jemand gerne meinert, so wie Steffen jetzt hier, dann ist er eine große Bereicherung für die Korb, aber wir werden keinen zwingen, irgendwie sich in ein Schiff zu setzen und stupide dann da die armen Reut zu verprügeln und da Erze abzubauen, weil das macht einfach keinen Sinn. Wenn man keinen Spaß dran hat,
Okay.
hat man keinen Spaß.
Aber wie gesagt, das ist also bei uns nicht der Zwang, dass jeder so einen Mining-Char haben muss, erstmal, um an irgendwelchen Aktivitäten mitmachen zu müssen. Wie gesagt, ich finde es immer
Also.
ganz wichtig, weil ich kenne viele, viele Korps, wo halt das wirklich so eine Voraussetzung ist, was mich einfach sehr gestört hat.
Ja, was interessant ist jetzt, das hat nicht unbedingt so viel mit Mining zu tun wie Incursion-Geschichten. Es gibt da ja Incursions, wo man auch Erz abbauen muss und da ist eben vielen aufgefallen, dass man zumindest die Mining-Drohnen, den Mining-Drohnen-Skill haben sollte, um dann in der Incursion das Erz abzubauen, um die Mission abzuschließen.
Also das heißt, auch in anderen Teilbereichen wäre es nicht schlecht, so ein bisschen die Grundlagen von Mining mitzunehmen. Gut, dann lassen wir das mal beiseite und gehen wirklich mal in die Praxis rein. Und zwar, als erstes mal, welche Voraussetzungen habe ich? Wir haben ja schon angesprochen, von wegen, wir brauchen so gewisse Grundskills, wie dieses den Geologie-Skill, ich brauche den Mining-Skill, ich brauche dann auch so ein paar Schiffskills, um überhaupt ein Schiff zu haben, mit dem ich dann zu den Asteroiden fliegen kann und dort abbauen zu können. Was ist denn da so von unten, vom schlechtesten Schiff bis hoch zum besten Schiff bei Abbauschiffen? Also jetzt wirklich nicht, wir reden nicht von Supportschiffen, die wir gleich noch ansprechen werden, sondern von Abbauschiffen, von den ersten 4 Wochen, so als absoluter blutiger Anfänger, über Skillzeit bis zur Hulk, was sind denn da so die Schiffen, die man fliegen kann? Du hast ja vorhin schon welche angesprochen, Steffen. Kannst du da mal so eine
Also,
Leiter kurz aufbauen?
ja, also man fängt ja an, als Mining kann man die Mining Frig benutzen. Die hat einen speziellen Boost von 20% Bergbauertrag pro Skillstufe von der Frig. Das bedeutet, es lohnt sich schon, die Frig tatsächlich auf 4 zu skillen. Da hat man dann 80% mehr Ertrag mit dem Mining Laser 1. Dann, nachdem man die Frig auf 4 geskillt hat, kann man dann sofort den Cruiser skillen. Weil es gibt da auch einen Mining Cruiser, der denselben Bonus hat. Wenn man
Hast
in
du dann
dem
auch?
Cruiser, wenn man in dem Cruiser sitzt, kann man dann das Mining auf 5 skillen. Und da hat man dann schon die Tech 2 Miner plus den Bergbaukreuzer. Also da kommt man dann schnell hoch.
Hast du da ein paar Namen? Also wie so eine Frick heißt, wie
Osprey.
ein Cruiser heißt, wie?
Also die Frig, das ist die Bantam und der Kreuzer ist die Osprey. Ich empfehle da immer Kaldari.
Battlecruiser gibt es auch noch, glaube ich, ne? Die Ferox zum Beispiel. Wenn ich mich
Ja,
recht entsinne.
benutzt aber niemand, da direkt nach dem Kreuzer dann schon empfehlenswert ist, auf die Retriever zu skillen, weil das dauert dann 8, 9 Tage ungefähr. Dann sitzt man schon in der Retriever. Der Kreuzer ist nur da, um diese Tage zu überbrücken. Also, das geht recht schnell.
Okay, an der Retriever sitzt man ja, glaube ich, irgendwie nach 2,5, 3 Wochen oder was gilt heim, wenn man es ordentlich macht, kann das sein?
Na, ich glaube, Monat, 1,5 Monate. Du brauchst von der Retriever zur Hulk, brauchst du Astrogeologie auf 5 und Mining Bug auf 5. Und dann noch zusätzlich der teure Exhumer-Skill. Den brauchst du dann noch auf 3. Dann kannst du schon in die Hulk einsteigen. Also zu den Preisen, die Bantam kostet 50.000, die Osprey kostet 2 Millionen, die Retriever kostet, was kostet die, 5 Millionen und die Hulk, das Spitzenschiff, kostet schon 200 Millionen.
Und die Hulk ist dann auch das Spitzenabbauschiff, zumindest für ganz normales Erze abbauen bei irgendwelchen Asteroiden. Also höher geht es dann auch nicht. Das heißt, wenn man das dann fliegen kann, dann geht es einfach nur darum, die Effizienz von dem Ding zu steigern durch Skills, Implantate und was weiß ich nicht, korrekt?
Genau, ja.
Okay, also gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt, wie gesagt, schon so das erste halbe Jahr Eve hinter euch, habt da auch ein bisschen konsequent auf Mining geskillt. Ihr seid jetzt entweder in der Retriever oder in der Hulk. Dann gibt es ja verschiedene Ausstattungen. Also ich habe ja zwar das Schiff, aber ich muss da irgendwas reinbauen, gerade zum Abbauen. Was gibt es denn da einmal an Abbaugerät? Also gibt es ja Laser und Strip Miner und sowas. Was hat es damit auf sich? Und gleich anschließend noch die Frage, wie skill ich denn oder beziehungsweise wie fit ich denn so eine Hulk und eine Retriever dann am sinnigsten? Muss ich da aufpassen, dass mich keiner abschießt? Muss ich da irgendwelche Schilder reinbauen? Oder auf was muss ich da achten?
Also das Hauptproblem, also ich fange mal bei dem Frick wieder an. Da habe ich den Mining Laser 1 erwähnt. Das ist ein einfaches, ja, damit bestückst du einen Waffenturm. Da hast du bei der Frick 2, da baust du Tech 1 ein. Also es gibt ja da die verschiedenen Meta-Level, wurden ja vorher schon erwähnt. Da gibt es dann noch Tech 2, Meta 5. Das sind die Mining Laser 2, die dann für den Kreuzer empfehlenswert sind. Bei der Retriever kommen wir da schon zu den Script-Minern. Die haben eine wesentlich längere Umlaufzeit, 3 Minuten, was das Mining wesentlich angenehmer macht. Warum die Retriever? Du hast zwei Script-Miner-Plätze, wo du zwei Laser einbauen kannst. Also nicht das Schiff, das kleinere davon kaufen, sondern nur die Retriever. Ja, zur Hulk. Da empfiehlt sich schon, die Modulated Script Miner 2 einzubauen. Mit den entsprechenden Kristallskills ja, erhöht sich der Ertrag durch den Bonus der Hulk um ein wesentliches. Bei der Retriever empfehle ich nicht, Modulated Script Miner 2 einzubauen, da die Laser schon 3 Millionen das Stück kosten und du dazu noch die Kristalle brauchst. Das ist Skillzeit, die du für die Hulk verbrauchst. Vorherigen, ja, und das Schiff dann teuer wird, wo du aber auch schnell platzen kannst. Also, jetzt kommt das mit dem Fitting.
Lass mich nochmal kurz einsteigen, und das ist ja jetzt auch ganz viel schon erklärt. Also einmal zu den Kristallen. Also Kristallen sind ja irgendwas, was ich zusätzlich verwenden kann, wenn ich meine Laser schon gefittet habe, meine Strip-Miner, die ich dann irgendwie reinbauen kann. Das ist genauso wie wenn ich Munition irgendwie meine Waffentürme reinbasteln kann. Was haben denn diese Kristalle auf sich? Was bringen die mir? Warum muss ich die verwenden?
Also ein Skript meiner 1 hat zum Beispiel nur einen Standardbetrag an Ertrag. Du brauchst keine Mining-Laser, du brauchst keine Kristalle und kannst direkt alles abbauen. Hast aber einen wesentlich geringeren Ertrag als zum Beispiel ein modulated Skript meiner 2. Der Skript meiner 2 funktioniert aber nur vernünftig mit Kristallen, da dieser den Ertrag multipliziert. Das kann man dann in dem Mining-Guide durchlesen, Hallans oder wie er heißt, Halladas Bergbau Handbuch Version 3. Da ist auch die Berechnung dazu gut erklärt. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Es lohnt sich eben erst mit der Hulk durch die Bonis. Ja.
Okay, aber im Grunde ist es einfach so eine Ladung, die ich in meine Strip-Miner einbaue, damit ich halt im Grunde mit jedem Umlauf muss man auch erklären, das heißt, ich visiere so einen Asteroiden an, wenn ich im Belt stehe, und dann braucht er 3 Minuten, um einmal was abzubauen. Und wenn ich da jetzt noch einen Kristall habe, dann tut er einfach nach diesen 3 Minuten vielleicht doppelt so viel abbauen oder halt 20% mehr abbauen, als wenn er ohne den Kristall laufen würde. Ist das korrekt?
Ja, genau. Also ich würde schon fast sagen, das Doppelte mit dem Kristall. Und also man sollte die Kristalle auch erst nur verwenden ab Tech 2. Und dafür sind dann eben zum Beispiel Feldspar-Processing und Refinery notwendig, die Skills. Und ja, also wenn ihr in der Hulk sitzt, skillt das und dann seid ihr da auf sicheren Seite.
Okay, zu den unterschiedlichen Kristallen kommen wir nochmal.
Sind speziell auf die Erze abgestimmt. Es gibt also verschiedene Kristalle für die verschiedenen Erze. Kann man so sagen, man spezialisiert in dem Augenblick den Laser auf das spezielle Erz, was man dann abbaut, und erhöht dadurch den Ertrag.
Ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal zu den unterschiedlichen Erztypen. Da kannst du das dann auch nochmal kurz erwähnen. Ich möchte noch den zweiten Punkt, den ich angesprochen hatte, von dir gerne hören, was es damit auf sich hat. Ich habe ja nicht nur irgendwie meine Waffentürme oder meine Waffenslots, meine High-Slots in der Retriever oder in der Hulk, wo ich dann meine Laser reinbaue, sondern ich habe ja auch noch ganz normale andere Slots. Was baue ich denn da rein? Was ist denn da sinnvoll? Und gibt es dort Unterschiede? Das heißt, gibt es Unterschiede zwischen Empire und, also High-Sec Empire und 00? Wie ich dann mal so ein Schiff fitten muss.
Also, zum Empire, zu in dem Fitting, dein Hauptproblem in dem Belt sind die Ratten, also die NPC-Piraten, kleine rote Kreuze, die auf dich schießen. In der Retriever ist das schon recht schwer, die abzuwehren. Das empfiehlt es sich immer, Kampfdrohnen mitzunehmen, um dich zu wehren. Die Retriever hat nur einen Mate-Slot und 2 Low-Slots. Da bietet sich an, wer die Skills da investieren möchte, um da zu überleben, in Armor-Tank, wirklich ein Armor-Tank reinzubauen. Die Hulk wird dadurch, die Retriever wird dadurch teurer und skillintensiver. Aber du kannst auch einen Small-Schild-Booster reinbauen und durch den einen Mate-Slot deine Schilde boosten, musst aber auch deine 4 Kampfdrohnen dann sofort ausschleusen, sobald du die Piraten siehst und dich schnell wehren. Die Retriever ist eindeutig ein Papierschiff. Die Hulk hat es da wesentlich einfacher. Die läuft sogar kapstabil mit Small Shield Booster. Du kannst noch Hardener einbauen. Kampfdrohnen hast du Platz für 5 Stück. Du kannst zusätzlich noch 5 Bergbaudrohnen mitnehmen, weil du hast Platz für 10 leichte Drohnen. Die Low Slots bei der Hulk kannst du verwenden für Mining Upgrades, um deinen Bergbauertrag zu steigern. Jetzt die Rigs. Was sind Rigs? Du hast die Möglichkeit bei der Retriever, entweder für billige Rigs, dann die Resistenzen vom Schild zu erhöhen. Das erhöht deine Chance zu überleben. Oder eben, wenn du teureres Geld investieren möchtest, zusammen mit dem Armor Tank, da zum Beispiel die Rap-Leistung von deinem Small Armor Rapper zu erhöhen und die Resistenzen ebenfalls noch zu pushen. Ja.
Das hört sich aber, schon sehr gefährlich an. Also ich muss glaube ich sagen, ich habe meine Hulk oder meine Retriever habe ich eigentlich kaum immer auf Defensive ausgelegt. Ich habe die eigentlich immer so auf Cargo Hold ausgelegt. Was hat es denn damit auf sich? Habe ich da einen großen Fehler gemacht? Ich dachte immer, das ist so die Schwachstelle von diesen Schiffen, wenn ich minern gehe, dass einfach mein Laderaum, wo die Erze reinkommen, zu klein ist. Oder wie verhält sich das?
Also, du hast grundsätzlich zum Beispiel bei der Retriever nur 2000 Cargo. Wenn du da die Mining Laser einmal durchlaufen lässt, ist der Cargo voll. Wenn du sie Cargo fittest, verringerst du die Panzerungs-HP und Struktur-HP. Ein was von beiden. Das bedeutet, du hast weniger HP, das bedeutet, du platzt schneller. Du hast dann auch weniger Resistenzen für das, was du haben möchtest. Also du lebst gefährlicher. Bei der Hulk geht das sogar so weit, dass du dann auch die Riggs Cargo fitten kannst. Das bedeutet, du kriegst die Hulk auf 20.000 Cargo. Das bedeutet, du gehst ins Belt, minerst dich voll und kannst hin und her fliegen. Das verringert natürlich deinen Bergbauertrag. Das bedeutet, du verdienst weniger ist die Stunde, kannst aber mit einem Account minern gehen.
Das
Ja.
mit den Leerfliegen muss man noch sagen. Das heißt, also ich gehe in den Belt. Wie kommt man eigentlich in den Belt? Also ich bin jetzt in irgendeinem System. Wie finde ich denn jetzt Asteroiden, dass ich da hinfliegen kann überhaupt?
Ja, da gibt es den Rechtsklick, da findest du dann die Asteroidengürtel, Planeten, Sprungtore und Station. Und da kannst du dann bei den Asteroidenbelts dir eins von den vielen aussuchen und dann einfach ja, zur Position wurben, also zum Asteroidenfeld, wo du dich dann austoben kannst.
Okay, also ich gehe mitten im Raum auf Rechtsklick, gehe dann auf Asteroidengürtel, suche mir dann irgendeinen hübschen Belt aus, fliege dort rein, hab dann dort meine ganzen Asteroiden, wie man jetzt hat, an Asteroiden anvisiert und so. Ich meine, das sollte jeder durchs Tutorial kennen, das brauchen wir jetzt nicht beschreiben. Aber ich baue jetzt dort meine Asteroiden ab, mein Cargo ist voll, ich kann den ja sehen. Seht dort, dass da meine Erze eingelagert werden mit jedem Umlauf meiner Miner. Und dann meintest du hin und her fliegen. Das heißt, wenn ich voll bin, fliege ich zur Station, dock dort an und tu ausladen und fliege dann wieder zurück im Belt. Oder wie macht man das?
Ja, das ist die eine Möglichkeit. Ja, das Minern kann auch riskant sein. Es gibt das Problem der Canflipper. Canflipper heißt deswegen, die fliegen zu dir ins Belt und du hast die Möglichkeit, wenn du minerst, mit Rechtsklick auf Abwurf zu drücken, also das jetzt für den deutschen Klienten, dann hast du einen Cargo-Container neben dir liegen, der 27.000 Kubik groß ist, den du voll minern kannst. Jetzt kommen die Piraten mit einer Frick oder mit einem Hauler und können dann entweder das Erz in einen selbst erstellten Container, der dann gelb für dich ist, Vorsicht, den nicht anfassen, der ist gefährlich, dann dein Erz da reinwerfen, weg ist es. Oder eben, die kommen direkt mit einem Transporter, fliegen an deine Ken ran und klauen dir das Erz und springen gleich wieder weg. Das sind die zwei Möglichkeiten, die haben. Jetzt nochmal, warum ich sage gefährlich. Wenn der Container gelb gehört er dem anderen. Wenn du ihn jetzt wieder zurückholen wolltest, würdest du dich strafbar machen und er dürfte dich abschießen. Und jetzt das andere Ding. Es tut weh, aber wenn er dich beklaut, hast du die Möglichkeit, ihn abzuschießen. Lass das. Er braucht dann nur auf Station fliegen, wenn ihr ihn beschossen habt. Dann habt ihr einen Akkutimer von 15 Minuten, umzusteigen in ein größeres Schiff und kann euch dann angreifen und euer Mining-Schiff zerstören. Nehmt es leider schweren Herzens hin und ja gut, schlechter Tag, ihr wurdet beklaut, fliegt in ein anderes Belt und minert dort weiter.
Aber dieser Modus, den du da beschrieben hast, der nennt sich ja Chatcan Mining, soweit ich das weiß. Warum macht man das? Also das macht man doch im Grunde nur darum, dass man eben nicht, wenn jeweils der Laderaum voll ist, ich zurück zur Station fliegen muss. Dadurch habe ich ja immer Flugzeit, ich muss andocken, dann muss ich 30 Sekunden warten, bis ich wieder abdocken kann, wenn ich meinen Frachtraum geleert habe. Dann fliege ich wieder zurück. Das kostet mich ja alles Zeit. So bleibe ich also im Belt stehen, mache mein Hangar voll, mein Laderaum. Wenn ich voll bin, schmeiße ich das eben neben mir mitten in den Weltraum in den Container und habe dann eben wieder Platz in meinem eigentlichen Schiffsladeraum. Und das mache ich doch einfach nur, um Zeit zu sparen, oder gibt es da noch einen anderen Grund?
Ja, Zeit zu sparen. Und warum man das ins Weltall wirft, man macht sich dann noch ein Lesezeichen von dem Cargo-Container und hat dann die Möglichkeit, zur Station zurückzuspringen. Natürlich am besten mit vollem Cargo. und steigt dann in sein Industrialschiff ein. Das kann zum Beispiel empfehlenswert ist da die Iteron Mark V. Sie ist recht skillintensiv. Oder eben die Mammut. Die Iteron Mark V hat 40.000 Kubik. Die Mammut hat 27.000 Kubik. Mit Rigs und Cargo Extender. Und dann kann man da eben seine Ken abholen. Und spart Zeit, da man ja die ganze Zeit im Belt minern konnte.
Und ich kann auch mehrere Cans im Belt abwerfen, richtig? Oder kann ich das im Grunde nur einmal mit meinem Container machen?
Du kannst alle 3 Minuten einen neuen Cargo-Container ins Weltall werfen.
Wobei dieser Container auch maximal 2 Stunden lang hält.
Ne? Genau.
Man muss schon zusehen, dass man einen neuen erstellt, sonst platzt das Ding einfach weg aus dem Nichts und alles, was da drin ist, ist mit weg.
Das heißt also spätestens, ich muss alle 1,5 Stunden, 2 Stunden maximal irgendwie mein Transportschiff aus der Station holen und meine Container im Weltraum leeren, sonst würden die mit meiner Ladung, mit meinen Erzen, die ich da reingepackt habe, verschwinden. Oder ich mache eben einen neuen Container, lade das aus dem alten Container um, aber das ist ja auch eine Riesenlogistik. Aber ich würde dann sowieso empfehlen, alle 2 Stunden mal vielleicht irgendwie das Zeug wegzuschaffen. Wir haben ja die Can-Flipper, also die Leute, die zu dir in Belt kommen und vielleicht deine Cans ausräumen, haben wir gerade erwähnt. Das heißt, aus dem Grund würde ich das schon empfehlen, oder macht man das doch eher nicht?
Man macht es auch eher nicht, da ein Miner, der wirklich effizient minern möchte, die ganze Zeit im Belt bleiben möchte. Deswegen wird dann der 2-Char erstellt oder der 2. Account, was dann auch mit zu der Investitionszeit zählt. Und der haut das dann alles direkt weg. Es liegt dann nur ein einziger Felsbar im Brocken, im Cargo, und es lohnt sich für keinen Dieb, dich zu beklauen. Du verlierst keine großen Werte und kannst dann dich auf dein Mining konzentrieren.
Okay, also da haben wir jetzt mal so einen Einblick bekommen, was man in dem Belt macht, wie man so seine Wade, die man dort hat, möglichst effizient auch verwaltet und dann wieder wegbekommt. Wir haben jetzt auch schon eine ganze Zeit lang wieder geredet, auch mit unserem Vorspann, deswegen denke ich, wir machen jetzt schon mal eine kurze Pause. Deswegen hört ihr jetzt das Lied Tortuga von Talco aus dem Album Combat Circus. Viel Spaß und bis gleich in 4 Minuten.
Oltre le falde della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi. Ai piedi di una memoria ingrata, sveglia le storie di una terra liberata, caduta in mare nell'incoscienza, svenduta al banco di una bieca indifferenza. We'll be right back.
Willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat das Lied gefallen. Wir sind immer noch beim Thema Mining, gehen aber jetzt hier in den Endspurt. Wir haben die ganze Zeit über Solo-Mining im Grunde gesprochen, auch wenn Steffen und Marc etc. das so ein bisschen angesprochen haben, dass es da ja nicht nur das Mining gibt, dass ich mich in den Belt stelle und dort einfach abbaue, sondern da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ich brauche vielleicht einen Transporter, ich brauche jemand, der mich boostet. Das hat Marc vorhin ein bisschen angesprochen mit seiner Rohrqual. Und darauf möchte ich jetzt auch noch ein bisschen eingehen, und zwar unter dem Punkt, wie meine ich effizienter? Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Skills, weil die haben wir ja gerade schon so angesprochen. Es sollte jedem klar sein, dass ich mit einem Mining Barge Skill Level 5 mehr Effizienz irgendwie raushole aus meinem Schiff als mit Level 1. Das lassen wir mal hinter uns, aber es gibt ja noch so ein paar andere Dinge, die damit reinspielen. Da gehören zum Beispiel noch ganz pragmatisch die Mining Drohnen dazu. Was ist das? Brauche ich das, Steffen?
Also ich persönlich benutze Mining-Drohnen nicht, da ich ja mit drei Accounts im Belt stehe und meinere und da die Effizienz nicht besonders größer wird, da ich das ja auch genieße, die relative Ruhe beim Minern. Mining-Drohnen lohnt sich, das Schwierige ist, sie rechtzeitig zurückzuholen, wenn die Ratten kommen. Sie sterben recht schnell, aber sie steigern deinen Ertrag.
Aber nicht jetzt wirklich viel. Das heißt, du sagst, du verzichtest lieber drauf, hast dafür weniger Stress mit Handling und so weiter. Außerdem sagtest du ja vorhin auch, dadurch, dass ja Ratten, also NPCs, in die Bells kommen können, die jetzt zwar nicht besonders stark sind, zumindest nicht im Empire, sagtest du auch irgendwie mehr so Verteidigungsdrohnen oder Angriffsdrohnen, die einen dann beschützen.
Ja, als Retriever lohnt es sich zum Beispiel, die Drohnen zu launchen und im Weltall rumschweben zu lassen, um sich ringsherum, dass die Ratten dann eben direkt auf die Drohnen gehen und die Drohnen sich dann eben effektiv wehren und die dann die Ratten zerlegen. Dabei verliert man zwar einige T1-Drohnen, aber die sind ja nicht teuer.
Also Mining-Drohnen kann man machen, wenn man das Ultimo rausholen will, muss man aber nicht. Vor allen Dingen, ich kenne das Spiel, ich habe dann teilweise auch meine Mining-Drohnen im Belt vergessen, wenn ich irgendwie weggeworbt bin oder so, und dann Verlust und wieder hinfliegen, wieder einsammeln, das ist nervig. Aber wie gesagt, wenn man unbedingt den maximalen Ertrag rausholen möchte, kann man sie verwenden, verhält sich ganz normal wie andere Drohnen auch, packt man aus, schickt man auf den als Target-Ziel angreifen auf den Asteroiden und dann schwimmen die um den Asteroiden rum, holen ein bisschen Erz raus und bringen das zurück zu deinem Schiff, lagern das im Laderaum ein, fliegen wieder zum Asteroiden zurück und machen weiter. Wie gesagt, nur das der Vollständigkeit halber. Jetzt haben wir ansonsten noch gesagt, du meintest ja immer, du fliegst mit mehreren Chars, und es ist auch sehr sinnvoll, mit mehreren Chars, mit mehreren Piloten im Bild zu stehen zum Beispiel oder im gleichen System zu minern. Mining-Flotten, was hat es damit auf sich? Vor allen Dingen hatten wir auch schon ein paar Schiffe angesprochen, die man vielleicht kurz erklären sollte, wie zum Beispiel die Orca, die Rockwall oder vielleicht auch Command-Ships. Für was brauche ich die? Wir haben ja gelernt, dass ich zum Beispiel meine Cans, die ich in den Belt parken kann, dass ich die auch mit einem Industrial-Schiff, also mit einem Transportschiff im Grunde abholen kann. Für was brauche ich die Orca zum Beispiel? Was bringt mir die?
Also die Orca hat den riesen Vorteil von 180.000 Cargo, später im ausgeskillten Zustand. Sie bietet noch den Vorteil, dass man Gangling-Module einbauen kann. Das ist eine Boost-Möglichkeit, um die Reichweite der Laser und die Umlaufzeit der Laser, also der Modulated Script Miner und der Mining Laser, zu verkürzen und eben die Reichweite zu erhöhen. Das heißt, dass man anstatt zum Beispiel 15 Kilometer Standard bei den Modulated Script Minern, kommt man dann auf 23 Kilometer Reichweite. Das ist ein Riesenvorteil. Das bedeutet, du umspannst in manchen Belts das gesamte Spektrum aller Erze in dem ganzen Belt und kannst von einem Punkt aus minern. Das wirkt sich in dem Sinne aus, dass du fast ein Drittel mehr Ertrag hast bei einer Hulk. Das bedeutet in meiner Gang drei Schiffe, die minern, je ein Drittel Boost, mehr Ertrag. Da wirkt sich die Orca schon aus wie eine extra Hulk im Belt.
Aber eine Orca selbst kann nicht irgendwie abbauen, sondern die ist irgendwie nur zum Support, zum Unterstützen da. Und dafür brauche ich auch einen eigenen Char, der die fliegt.
Du brauchst einen eigenen Account, der den fliegt. Du könntest minern mit Mining-Drohnen, was aber recht sinnfrei ist, da die Orca haulert. Sie haulert die Erze eben vom Belt zur Station. Und ja, du musst die Flotte dann noch gestalten mit also Staffeln, erste Staffel, zweite Staffel, Staffelführer je einsetzen mit Leadership auf 5, und dann brauchst du dann einen Geschwaderführer oder eben einen Staffelkommandeur, der dann je eine Orca fliegt mit den jeweiligen Gangling-Modulen und dann die Staffel, also die gesamte Flotte im System boostet, was selbst den kleinsten Miner einen erhöhten Bergbauertrag ermöglicht durch das, also da gibt es ein Implantat, das Mining Foreman Link Modul, das du dir in den Kopf knallen kannst, 10. Slot für Leute, die das interessiert, und das erhöht ebenfalls nochmal deine Booster-Effizienz und den grundsätzlichen Bergbauertrag, den alle Schiffe in der Flotte haben.
Ja. Also es gibt im Grunde einen Piloten, gleich Marc, es gibt einen Piloten, der hat dann seine Leaderships teilweise ein bisschen hochgeskillt, der hat dann andere Skills wie Mining Director und Mining Foreman Typ, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie das Skill genau heißt, hochgeskillt, sitzt dann in der Orca, und wenn der dann in meinem System ist, wo ich halt mit meinem Abbauschiff irgendwelche Erze oder so abbaue, dann profitiere ich extrem davon. Marc, du meintest ja, du sitzt irgendwie nicht in der Orca, du sitzt dann in der Rockwall, ist es dort genauso mit diesen Ganglinks, die man da aktivieren kann, boostest du dann auch? Oder welche Funktion hast du da?
Ja, die Rockwall hat noch eine spezielle Funktion, aber ich wollte gerade noch auf was anderes eingehen, weil Steffen gerade Implantate sagte. Es gibt natürlich auch Implantate, die sich der Miner selber in den Kopf drücken kann. Das sind genau zwei, die Sinn machen. Das ist einmal das HX-2 Highwall. Das bringt 5% mehr Ertrag. Und es gibt noch ein Michis Implantat, was auch nochmal 5% gibt. Das allerdings ein bisschen teurer ist, weil es aus einer Kosmos-Mission ist. So kann man den Ertrag des Miners auch nochmal um 10% steigern.
Okay, also da kann man sich selbst auch noch ein bisschen boosten.
Genau.
Habe ich aber, glaube ich, mal irgendwo gelesen, muss man aufpassen, lohnt sich teilweise nicht, weil es halt einfach so teuer ist, weil bis man durch den Bonus oder durch den Boost, den man dadurch bekommt, das an Erzen etc. wieder rausholt, was man erstmal bräuchte, um das Teil zu kaufen, dass es sich dann fast gar nicht lohnt. Deswegen sollte man
also
da ein bisschen wirklich aufpassen.
Jein. Die Hardcore-Miner, ne, das Highwall ist, denke ich, mehr Standard. Ne, das kostet zwischen 100 und 200 Millionen. Das Michis ist natürlich wesentlich teurer, ne, weil es wirklich nur pro Chart, den man erstellt hat, einmal geht, sich das Implantat zu holen. Aber im 0-0 hat man das relativ schnell wieder raus. Ne? Also das ist schon eine Sache, die ich befürworten würde.
Aber das sagtest du ja auch, 0-0 oder so, dass, wo man dann auch die höherwertigen Erze etc. abbauen kann.
Genau.
Da ist es dann sicherlich auch sinnvoll.
Ja, das ist aber auch das Special Qualle, also der Rokal. Die Rokal kann zum Beispiel in keine Gebiete, wo der Sicherheitsstatus 0,5 und höher ist. Das ist ein Schiff, was
dazu... Capital Ship.
Genau, ist ein Schiff, was dazu... Du, die Orca ist auch ein Capital. Ne? Ist ein Schiff, was extra für das Low-Sec-Mining konzipiert ist und hat noch ein paar nette Gimmicks. Zum Beispiel kann man Erze damit kompressen. Erze haben recht hohes Volumen und das größte Problem in 0-0 ist eigentlich immer der Abtransport der Erze zu den jeweiligen Produktionsständen, wenn man nicht selber in 0-0 produziert. Und über spezielle BPOs kann die Rokal eben Erz komprimieren. Das heißt, das Zehnfache des Gewichtes, wenn ich mich jetzt hier nicht vertue, wird dann einfach weggenommen. Man kreiert aus sehr vielen Ärzten dann eben einen großen Klumpen und den kann man dann klasse transportieren. Dafür ist
ja
eigentlich
nicht da. Aber das ist dann schon sehr speziell. Also das findet man in so normalen Mining-Flotten, glaube ich, eigentlich kaum. Also zumindest nicht bei uns im High-Sec. Also im High-Sec kannst du es nicht haben, weil es nicht geht. Aber ja, in anderen hat man das dann im Low-Sec 0-0?
Ja, natürlich. Natürlich. Also wir haben einige Quallen bei uns in der Korb, einfach weil es Sinn macht. Ne? Okay. Nun sitzen wir gerade im Empire, aber nicht mehr lange. Und ich denke mal, wenn wir wieder 0-0 sind, dann wird die Rokal auch wieder das tun, wofür sie eigentlich da ist. Ne? Mal davon abgesehen, dass sie einen höheren Bonus gibt als die Orca.
Und dann habe ich noch gelesen, gerade im 0-0 oder was, gibt es auch Command-Ships, die dann teilweise für Flottenboosts im Mining-Bereich eingesetzt werden. Ist das noch aktuell?
Nein, eigentlich nicht. Weil durch die Einführung der Orca, die war früher nicht da, hat sich das eigentlich erledigt. Ne? Wenn man Command-Cores mit auf die Qualle einbaut und die gut positioniert, kann die auch noch andere Sachen boosten. Es macht Sinn, im 0-0 zum Beispiel auch nicht nur die Mining-Erträge zu boosten, sondern vielleicht sogar Schild oder Resistenzen und so weiter und so fort. Und da kann man dann eben ein paar mehr Module mit auf die Rokal setzen, um das dann eben auszugleichen. Früher waren Chars, die nur Boost gegeben haben, sehr beliebt. War eigentlich auch Standard in den großen Flotten, ist durch diese Industrial Mining Schiffe oder Industrial Capitals ist das eigentlich erledigt, was zumindest die Mining Flotten angeht.
Aber Mining Flotten, um das abzuschließen, Steffen, du machst ja meistens Mining Flotten. Mit wie vielen Leuten bist du dann in so einer Flotte, wenn du sagst, man braucht ja für jedes Geschwader und Squad etc. eigene Boosts, dann macht man dann immer so 10-Mann Flotten oder wie organisierst du das bei uns zum Beispiel, weil wir ja so viele Miner haben?
Also das Minimum ist eben meine 4-Mann-Flotte. Das kann man dann erweitern. Also die Staffel fasst insgesamt 11 Leute. Das ist der Staffelkommandeur plus 10 Leute unter ihnen. Die kann er boosten, wenn er Leadership auf 5 hat. Mit den Wing Commander Skill, dann für den Geschwaderführer, kann man dann für jeden Wing Commander eine zusätzliche Staffel mit reinnehmen. Also wir hatten schon so 18-Mann-Flotten. Das bedeutet, es war eine zweite Staffel notwendig. Das lässt sich dann nur mit einem Geschwaderführer machen. Ja, das da für die Übersicht.
Aber größere Mining-Flotten gibt es ja dann, denke ich, sowieso nicht, weil irgendwann gibt es ja auch nicht mehr genug Belts irgendwie im System, oder? Da verteilt man sich dann sowieso auf mehrere Systeme.
Also
es
ist
eine Flotte dort, eine Flotte dort.
Es ist üblich, dass zum Beispiel, wie du schon sagtest, das System hat nicht genug Mining Belts. Wir hatten da schon das Problem, dass wir das System leer gemacht haben oder das System, wo wir hauptsächlich minern. Die ausgeskillten und schon etwas besser geskillten Miner, die ja schon größer geworden sind, verlassen dann auch das System und suchen sich was in der Umgebung, weil es eben die ganze Staffel... Also die 10 Mann könnte man nicht in einem Belt unterbringen, dann verteilt man sich auf 2, 3, 4 Belts und tut die gleichzeitig runterminern. Da ist das natürlich auch dann schnell geschafft.
Okay. Ich möchte noch eigentlich, weil wir das Thema Mining so ein bisschen abschließen möchten, für den Moment zumindest. Mark hat noch was eingeworfen, gerade in der Leaderpause. Deswegen möchte ich auch das Wort an ihn übergeben. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was es mit Macro-Mining und Suicide-Gangs auf sich hat, weil es so noch so zwei Negativaspekte am Mining sind, die man nicht vorenthalten möchte.
Ja, wie in vielen anderen Momprox auch, gibt es auch in EVE eine Horde von findigen Programmierern, die Bots geschrieben haben. Sehr beliebt sind Mining-Bots. Ich persönlich hasse sie wie die Pest, weil sie auf verschiedene Art EVE kaputt machen. Die übernehmen dann eben das, was Steffen gesagt hat, mit den Schiff vollminern und dann zur Station wieder zurückfliegen. Es gibt Spieler in EVE, die es gerne machen, diese Bots, gerade wenn es eine Hulk ist, kaputt zu schießen. EVE ist ein Spiel, wo man zwar im Empire, also bis Sicherheitsstatus 05, beschützt wird von Concord, aber man kann mit einem Suizidangriff natürlich jedes Schiff kaputt machen. Kommt halt eben nur darauf an, wie viel Firepower man aufwendet. Ja, die Bots haben eben die Angewohnheit, einfach hinzufliegen, sich voll zu minern und auf der Station automatisch zu docken. Was einen aber dann nicht davor schützt, im Belt abgeschossen zu werden. Und wenn man dann eben ohne Cans minert, ist die Chance recht groß, dass andere glauben, man ist vielleicht ein Makro-Miner, sprich ein Bot. Und dann kann es passieren, dass man nett in seiner Hulk sitzt, nebenbei vielleicht Fernseh guckt oder so. Und aber trotzdem am PC sitzt und dann kommt auf einmal ein Schiffchen, schaltet einen auf und knallt einen weg. Das ist ein
Habe ich noch andere Möglichkeiten, die irgendwie wegzumachen? Kann ich die auch melden? Weil ich meine, Bots sind ja auch in EVE nicht erlaubt oder wird darauf nicht reagiert seitens CCP?
Also du kannst gerne einen Bot melden, aber die Reaktion ist gleich null von CCP. Das reguliert sich sehr häufig über die Spieler, die dann, wie gesagt, Suizidgangs starten. Ja, was soll CCP da großartig machen?
Na, keine Ahnung, Bot-User-Account gesperrt irgendwie, keine Ahnung.
Ja, aber den Leuten das nachzuweisen ist relativ schwierig. Ich habe gehört sogar, teilweise ist der Quellcode von EVE bekannt, den Leuten, die das Zeug programmieren. Und somit sind die auch immer recht schnell auf dem neuesten Stand, was CCP unternimmt eben, um die Mechanismen zu unterbinden. Ne?
Okay, aber Bots wollen wir nicht, also bei uns sind sie auch verboten, korrekt?
Ja. Definitiv. Also wir hatten immer schon mal wieder Leute, das fällt natürlich auch recht schnell auf, ne? Die sind dann halt im Chat online, sind mit ihrem Schiffchen dann durch die Gegend fliegen, reagieren aber nicht. Die werden bei uns instant gekickt.
Also ist eine Spielmechanik-Ausnutzung, die nicht erlaubt ist, auch nicht von CCP, auch wenn sie wenig dagegen machen, aber sollte es geben. Was hat es mit den Suicide-Gangs auf sich? Was ist das?
Ja, hatte ich ja eben schon erwähnt, die Leute steigen in ein Schiff, fliegen dich dann eben im Belt an und machen dich einfach kaputt. Der Hiker Gannon zum Beispiel ist so eine Geschichte. Da ist es ja so, dass explizit alles, was mit Mining zu tun hat, gejagt wird.
Also
Und
das ist ein Event, was
das
regelmäßig
ist ein Event,
stattfindet.
ja. Na, also ich glaube einmal im Jahr, oder? Zweimal im Jahr?
Ja,
Zweimal.
zweimal im
Jahr.
Zweimal im Jahr und ja, da geht es dann eben darum, wer schafft es, am meisten Hulks, Retrievers und andere Mining-Schiffe kaputt zu schießen. Und da zählt eben jeder Kill, auch die im Empire.
Letztes Mal waren sogar Transportschiffe mit dabei.
Was? Transportschiff? Ein Frachter war, glaube ich, dabei. Ich musste recht schmunzeln.
Ja, da war aber auch
Ja,
zu
aber ich glaube, da gibt es
aufgerufen worden,
auch.
die da mit einzubegleiten.
Ja, da werden ja, glaube ich, auch Preise dann ausgelobt. Also wer an diesem Tag, wo dieses Event stattfindet, dann am meisten abschießt und hier so eine Killliste irgendwie vorweisen kann,
Ja,
gibt es ja
und die
dann, glaube ich, auch
Preise
Preise.
sind richtig beträchtlich. Also da kommt richtig was bei rum.
Also, wie gesagt, passt dort auf. Passt insgesamt, wenn ihr meinert, auch so ein bisschen auf. Einmal nicht nur wegen den NPCs, sondern auch natürlich wegen PvP-Aktionen. Und an gewissen Eventtagen sollte man das meinern vielleicht ganz lassen. Aber da müsst ihr euch dann selber drum kümmern. Beziehungsweise, wenn wir wissen, dass mal so ein Event stattfindet und ein Capsule Talk naheliegend gerade läuft, werden wir darauf hinweisen. Weil sowas eigentlich auch ganz witzig sein kann, wenn man eben sich darauf vorbereiten kann und vielleicht sogar mitfliegen möchte. Wenn sonst nichts mehr ist, möchte ich das Thema Mining im Groben erstmal abschließen. Wir haben jetzt noch ein naheliegendes Thema, das ist das Refining, also das Raffinieren von den Erzen, die wir dort aus dem Mining-Bereich rausgeholt haben. Und da möchte ich auch direkt an Marc das Wort weitergeben, weil du das ja auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, koordinierst oder bei uns in der Korb im Auge hast, was da passiert. Was ist denn das Refining genau?
Also aus den gemeinerten Erzen, die Jungs hier so in rauen Mengen anschleppen, macht man natürlich Mineralien. Das heißt, man muss das Erz refinern und dann kriegt man von den Grundmineralien dann eben immer einen Teil raus. Das ist.
Also so ein Beispiel mal, um das direkt zu sagen. Also zum Beispiel Feldspar ist so ein typisches Highsec-Erz, was überall vorkommt eigentlich und was ganz viel geerntet wird oder geerntet ist falsch, halt abgebaut wird. Und daraus macht man dann Titanium zum Beispiel, korrekt?
Genau. Es gibt noch andere Erze, die natürlich auch eine andere Zusammensetzung haben. Dann ist in den einen dann eben noch Pyrite drin, im anderen vielleicht noch Noxium. Bei den ABC-Erzen hat man meistens Megazite und Citrine dabei. Die gibt es dann auch eben nur um 0,0. Und es gibt da eine ganz große Menge an Zeug. Sind, glaube ich, 2, 4, 7 Stück. 8? 8, 8 sind es insgesamt. Und je nachdem, welche Erzsorte man eben abgebaut hat, ist dann da eben ein größerer oder kleinerer Anteil eines Minerals drin, was man für die Produktion benötigt.
Aber Refining ist also ein Schritt, den ich machen muss. Also im Grunde kann ich mit den Erzen selbst nicht viel anfangen. Außer dass ich sie halt, wenn ich sie refiner, die Mineralien, die dann hinterher bei rauskommen, mit denen kann ich dann weiterarbeiten. Oder wie ist
Richtig.
das?
Also den größten Fehler, den man machen kann, ist Rechtsklick auf der Station und seine Erze verkaufen, weil damit macht man nur die Händler dick, die hauptsächlich auch in den Startergebieten dementsprechend Buy-Orders gesetzt haben, um genau das Zeug anzukaufen. Auch wenn ihr keine guten Skills habt, wenn dann Rechtsklick selber refinern und dann die Mineralien verkaufen. Bei uns in der Korb ist das ein bisschen anders geregelt. Wir nehmen die Erze komplett und es gibt Charaktere bei uns in der Korb, die Werte, die man dafür benötigt, voll ausgeskillt haben. Das heißt, sie haben null Verluste. Und was auch immer noch hinzukommt, ist natürlich die NPC-Station. Die sagt, hallo, ne, ich möchte ein Teil, dadurch, dass du unseren Service genutzt hast, möchte ich für mich behalten. Das kann man
Das ist wie so
aber,
eine Steuer im Grunde.
das ist richtig eine Steuer. Und das kann man aber umgehen, indem man einfach sagt, okay, ne, für diese Kooperation, wo wir eben unser Erz refinern, da fliege ich dann halt Missionen und ich glaube ab 9, 8, 8, 9, ich bin nicht mehr sicher, wird dann eben dieser Betrag, dieses Prozent, was sie dann nehmen, wird dann eben auf 0 gesetzt.
Das heißt also, einmal muss ich gucken, je besser meine Skills sind zum Refiner. Also da gibt es wieder eigene Skills und da gibt es auch für jedes Erz gibt es dort eigene Skills. Also es gibt für Feldspar eigene Skills etc.
Ja, das ist
auch
was. Das
ist einmal wichtig, dass die hoch sind.
Genau.
Und einmal auch mein Ruf, also mein Standing bei der jeweiligen NPC Corporation der Station sollte auch entsprechend hoch sein, damit die Steuer, die dann auch nochmal wegfallen würde, dass die auch halt eben wegfällt.
Genau, also es ist der Refinery Efficiency Skill, den man hoch braucht. Und dann gibt es natürlich die Skills, die eben auch Steffen angesprochen hatte, die man auch für die T2-Kristalle benötigt. Das sind die ganzen Processings. Also die ermöglichen einen nicht nur die T2-Kristalle nachher zu benutzen, sondern auch reduzieren pro Skillstufe den Verlust, den man bei den Refinern hat, um 5%.
Also da kann man dann schon richtig viel auch sparen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man am Ende nur 2% mehr hat, wo man sagt, den ganzen Stress mit Standing Farm und Skills irgendwie hochtreiben, den spare ich mir, auf die 2% ist in Anführungszeichen geschissen, sondern das bringt mir dann schon richtig viel.
Ja, es bringt auf jeden Fall was. Und für die T2-Kristalle braucht man den Skill, also um sie nutzen zu können, braucht man den Skill sowieso auf 4. Und den dann nachher noch eins weiter zu lernen, macht einfach Sinn, wenn man weiß, okay, ne, also gerade bei den ABC-Erzen.
Okay, also prinzipiell, wenn ihr eure Erze habt, sammelt die ruhig. Man muss das auch nicht jeden Tag machen. Ich glaube, bei uns wird es einmal die Woche refinert, wenn man seine Erze abgibt oder wie läuft das? Also man sammelt die im Grunde eine Woche. Jeden Tag schmeißt man das halt bei sich irgendwie in den Container oder in den Lagerraum, in den Hangar und übergibt dann bei uns in der Korb zumindest, dass halt ein von unseren Spezialisten, die sich da die Skills entsprechend hoch haben und auch den Ruf haben. Die refinern einen das dann zu sehr guten Werten, also dass man eben kaum Verluste
100%.
Hat. Und dann bekomme ich ja Mineralien raus und die kann ich dann im Markt verkaufen. Oder was mache ich dann jetzt mit denen?
Ja, kannst natürlich verschiedene Sachen mitmachen. Wir benutzen sie natürlich für die Produktion, weil unsere Miner, auch wenn es recht viele sind, decken noch nicht mal unseren Eigenbedarf. Da ist es dann ganz einfach so, dass du mit Blueprints, das ist hier das nächste Thema, dass du damit irgendwelche Sachen herstellen kannst. In dem Fall dann eben Schiffe, Fitting, Mining-Kristalle und anderes Zeug.
Jo, dann, ja. wenn du das schon ansprichst, sage ich, läuten wir doch genau dieses Thema ein. Wie gesagt, Mining, Refinern haben wir damit im Grunde erstmal so abgehackt. Refinen ist ja nur so ein Übergangsschritt im Grunde. Da wollen wir auch nicht mehr drauf eingehen. Und du hast eben gesagt, was mache ich jetzt mit den Mineralien? Und da steht ja erstmal bei uns, auch bei uns in der Korbproduktion an erster Stelle. Also wir verkaufen das nicht im Markt, sondern eher wir kaufen das noch an, weil wir mit diesen Mineralien ja auch was aufbauen oder bauen möchten. Und das ist eben auch unser nächster Themenpunkt, einmal Produktion und Forschung. Und wir fangen vorne an. Also warum mache ich das? Also warum produziere ich etwas mit meinen Mineralien?
Ja, weil man was herstellen möchte. Also bei uns ist es ganz einfach
ja,
so.
Ja, aber brauche ich das, um das selber zu verwenden oder um das zu verkaufen oder um das wiederum irgendwie zu verwerten und was anderes draus zu machen? Was ist so der Hintergrund?
Also warum man das nun macht, welche Motivation gerade dahinter steckt, ist ja jedem selber überlassen. Bei uns ist es eben so, wir sind eine Korb, die einen schweren Industriehintergrund hat und wir brauchen das Zeug natürlich einmal für unsere Member. Wir haben einen eigenen Membershop, wo die Leute sich die Schiffe selber bestellen können, die natürlich günstiger sind als im Markt. Wir haben natürlich auch eine sehr gut funktionierende T2-Abteilung, die für die Herstellung der besseren Items und Schiffe natürlich auch immer das Grundschiff benötigt. Das heißt, egal wie wir es drehen oder wenden, wir kommen an großen Mengen von Schiffen und Fitting, das wir produzieren müssen, kommen wir nicht drum herum.
Grundsätzlich ist es ja an Yves so, wenn es diese Leute nicht geben würde, gäbe es gar nichts oder fast nichts in Eve. Weil alles, was es auf dem Markt zu kaufen gibt, mit wenigen Ausnahmen, ist irgendwann mal von einem Spieler hergestellt worden.
Ja, sei es nun Munition, sei es nun die Mining-Laser, die werden ja auch verbraucht. Das ist okay. Ja, jeden Schuss, den du abgibst, schießt du ein paar Tritanium durch die Luft.
Wunderbar. Naja, sonst wären wir auch arbeitslos und würden kein Geld verdienen, wa?
Das wohl wahr.
Jo, ja. Hier möchte ich noch eine Einschränkung machen, worüber wir hier reden möchten. Und zwar werden wir hier heute ausschließlich über die T1-Produktion reden. Also ist es jetzt Tier-1 oder ist es Tech-1? Tech-1, glaube ich.
Tech-1.
Und T2- und T3-Produktion werden wir heute aussparen. Also wenn der jetzt jemand darüber was erfahren möchte, der muss dann auf den nächsten Kapsel-Talk warten. Da werden wir uns dann als Folgethema darum kümmern. Was ist denn Tech 1, sind das jetzt Schiffe oder sind das nur irgendwelche Waffen-Items? Was definiert Tech 1?
Das hat ein bisschen was mit den Meta-Leveln, glaube ich, auch zu tun. Tech 1 ist, wenn ihr im Markt guckt, also das Grund-Item. Ja, es gibt verschiedene Sachen, die es dann in mehreren Versionen gibt. Wenn ihr euch ein Item im Markt anguckt, könnt ihr immer schauen, was es da für Varianten gibt. Es gibt da Officer-Items, es gibt da Faction-Items, es gibt dort Items mit verschiedenen Meta-Leveln. Alles, was über Meta-Level 1 hinausgeht, kann man ja finden. Ja, und T1 ist eben sozusagen das Grundprodukt.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel? Bestimmtes Item, was jeder verwendet, Tech 1 ist?
Also jeder, der Amar spielt, wird sicherlich den Megapulse-Laser verwenden, sage ich jetzt einfach mal. Moment.
Amar ist auch ein tolles Stichwort für Tobi. Erklär uns doch mal deine Amar-Vergangenheit, dein Quatsch. Also Tech 1 ist im Grunde wirklich so die Grund-Items, die man auch am Anfang oft verwendet, wenn die Skills für andere höherwertige Sachen vielleicht noch gar nicht da sind. Wir machen direkt mal weiter. Wo produziere ich denn überhaupt meine Tech 1-Sachen? Bin ich da irgendwie mitten im Weltraum? Brauche ich dazu bestimmte Schiffe? Brauche ich da irgendwie eine POS, also eine Player-Own-Station? Oder mache ich das auf einer normalen Station? Tobi, wie sieht das dann da aus? Wo mache ich das?
Man kann es sowohl als auch betreiben. Also der Einsteigerspieler, der sicherlich noch in keiner Korb ist, die großartigen Postnetz aufgebaut hat, wird auf einer NPC-Station produzieren. Das ist nicht jede Station für fähig. Es gibt also nur spezielle Stationen, die auch wirklich dann Produktionsslots zur Verfügung stellen. Die sind kostenpflichtig für eine kleine Gebühr und vor allen Dingen aber auch für jeden zugänglich und auch nur begrenzt. Das heißt, wenn man in hochfrequentierten Systemen bauen möchte, kann es schon mal sein, dass dort alles belegt ist und man sich erstmal ein wenig gedulden muss, bis man an die Reihe kommt. Eine andere Alternative wäre natürlich, wenn man sich als Korb sich eine Post leistet. Da gibt es spezielle Module, die man dort anbauen kann. Mit diesen Modulen kann man dann halt auch die Produktion auslagern. Teilweise auch effizienter gestalten, weil die Module auch zum Beispiel schneller produzieren, als wenn man auf einer NPC-Station produzieren würde. Und das heißt, okay. In allen Augenschein nach fallen da auch erstmal keine Gebühren an. Es sei denn, die Korb legt es so fest. In zweiter Instanz, wenn man natürlich dahinter schaut, fallen sowas wie Postkosten an, Anschaffungsgebühren etc. pp. Das ist einfach ein Rechenexempel, ob man sich das leisten möchte.
Aber auf einer NPC-Station habe ich allgemein den Nachteil, dass ich sowieso erstmal was zahlen muss. Also jedes Mal, wenn ich da Items oder was herstelle und will da so eine Produktionsstraße, also im Grunde so ein Produktionsslot, der dann eben frei ist, der auch limitiert ist auf so einer Station oder allgemein immer irgendwo limitiert ist bei einer gewissen Anzahl, den muss ich mir im Grunde ja mieten. Und du hattest auch gesagt, oftmals sind diese Slots auf diesen NPC-Stationen auch belegt. Das bringt mich zum nächsten Thema. Wenn ich jetzt irgendwas herstellen möchte, wie lange muss ich einmal warten, bis ich an der Reihe bin auf einer NPC-Station? So typischerweise gibt es dort Unterschiede, je nach Gebiet. Und ist auch die Frage danach, wie lange braucht so eine Produktion an sich? Also ist das in einer halben Stunde gegessen oder braucht das 5 Minuten oder braucht das 2 Wochen, bis ich jetzt mal so einen Megapulse-Laser zum Beispiel hergestellt habe?
Also Tech 1 Waffe, die dauert ein paar Minuten, das ist nicht weiter kritisch. Es kommt auch so ein bisschen auf die Komplexität des Items an. In der Regel ist es so, dass man auf einer NPC-Station, wenn sie belegt ist, in der Regel ein paar Stunden warten muss. Das sind auch nicht Tage. Das wäre dann schon wirklich extrem. Oft kommt man aber auch sofort dran. Ist auch mal so ein bisschen abhängig, wann man in der Woche das versucht und wie gesagt, wie belebt das System ist. Zu der Bauzeit kommt es natürlich auch darauf an, wie viele Items baut man. Man hat durchaus die Möglichkeit, nicht nur ein Item zu bauen, sondern gleich eine ganze Serie des gleichen Items in Produktion zu geben, dass man jetzt einfach sagt, ich möchte von dem gleichen Item 500 Stück gleich hintereinander bauen. Das geschieht dann auch automatisch. Und da kann es durchaus schon mal mehrere Tage dauern, bis hin zu Wochen, je nachdem, wie gesagt, wie komplex das Item ist und was man bauen möchte. Bei Schiffen zum Beispiel dauert es natürlich etwas länger, als wenn man so eine kleine Waffe baut.
Da die Frage, kann jeder bauen oder was sind da die Voraussetzungen? Also ist das etwas, was ich so nebenbei mache, wo ich sage, das kann ich von Anfang an oder muss ich dafür auch extra speziell skillen und dann bin ich den ganzen Tag nur beschäftigt, irgendwie da hinterher zu rennen? Wie sieht da der Ablauf aus, Marc?
Also wichtigstes Skill, was die Produktion angeht, ist einfach der Production Efficiency Skill. Wenn man den nicht auf 5 hat, sollte man tunlichst die Finger davon lassen, überhaupt irgendwas zu bauen. Weil dieser Skill reduziert die Materialien, die man benötigt, für irgendwas herzustellen. Wenn man den Skill hat, braucht man dann noch den
wer war's? Industry Skill als Einstieg.
Ja, der Industry Skill, der regelt, wie schnell du etwas baust. Und dann gibt es noch den
den Mass Production gibt's.
Genau.
Noch.
Und den Advanced Mass Production. Dieser Skill regelt dann eben, wie viele Slots du belegen kannst. Wenn du den Advanced auf 4 hast. Das sind Bauslots. Also man hat abhängig von den Skills, und das gilt auch für die Forschung, da heißen die Skills nur anders, das System ist aber das gleiche, hat man die Möglichkeit, mit einem Charakter eine bestimmte Anzahl von Forschungen oder Bauaufträge gleichzeitig zu machen. Umso höher natürlich der Skill ist, in dem Fall der Mass Production oder Advanced Mass Production Skill, kriegt man dann immer pro Skillstufe einen dazu. Was dazu führt, dass man, wenn man ihn komplett ausgeskillt hat, 11 Production Slots zur Verfügung hat. Das heißt, man kann 11 Bauaufträge gleichzeitig bewältigen.
Also ich mache auf einen Slot, sage ich, ich möchte einen Megapulslaser herstellen oder halt auch mehrere, dazu kommen wir dann gleich. Und auf dem zweiten Slot möchte ich irgendwas anderes herstellen und auf dem dritten Slot wieder was anderes. Also die laufen dann parallel und nicht irgendwie hintereinander linear.
Richtig. Sofern du freie Bauslots hast und die Materialien dafür, dann kannst du das gleichzeitig starten.
Aber ich brauche ja nicht nur meine Skills-Bauslots, sondern ich brauche dann auch für jeden Slot, den ich da aktivieren möchte, irgendwie brauche ich ja dann auch, wie gesagt, auf meiner NPC-Station oder in meiner POS einen Slot. Ist es denn, wie viele Slots hat denn so eine NPC-Station? Also wenn ich jetzt allein schon 11 Slots maximal irgendwie haben kann und das sind vielleicht 50 Leute auf der Station, wie viele
Slots hat denn so vor der dich? NPC-Station 50 Slots.
Genau. 50 Slots pro Station. Wir bei Charchi haben die Möglichkeit, an 150 Slots zu bauen, weil wir bei uns im System 3 Stationen haben, die das bauen können. Und natürlich, wir produzieren auch an der Post, weil mit den 150 Slots kommen wir bei weitem nicht hin. Das Problem an der ganzen Aktion ist, das hatte eben auch schon Tobi angesprochen, wenn man größere Schiffe baut, kann das mitunter auch länger dauern und dann ist man schon mal dann bei locker flockig 10 Tagen plus, wo dann ein Slot belegt ist. Wenn man das dann in höherer Stückzahl macht, kannst du ja selber dir ausrechnen, wie schnell dann diese Slots einfach weg sind.
Und dann so eine Player-Station, also an der POS, was haben wir da so für Kapazitäten? Jeweils also pro POS, was ist da möglich?
Möglich sind sehr, sehr viele. Ich bin gerade am Überlegen. Das ist jetzt ein Rechenexempel. Also es ist immer unterschiedlich. Tobi sagte eben schon, dass es verschiedene Module gibt. Bei den POS-Geschichten ist es halt so, dass man unterscheiden kann zwischen Komponenten. Also das sind dann halt Teile, die man für die Endproduktion benötigt, dass man unterscheiden kann zwischen Drohnen, Munition und eben Fitting oder Schiffen. Und da kommt es halt drauf an, welche Module du an eine Post stopfst und ja, das ist aber eine Geschichte für sich. Ich glaube, dass
Also wir haben ja, um da nochmal das einzugrenzen, es gibt ja einmal die Möglichkeit, dass man für sich selbst baut, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt Schiff XY mit dem Fitting, also mit den Items, ich baue mir jetzt diese Items selbst, wenn ich die Blueprints habe, zu den Blueprints kommen wir dann nachher noch, also ich baue einmal für mich selbst oder ich baue für den Markt, das heißt, ich baue jetzt zum Beispiel 500 Megapulslaser, die brauche ich ja nicht selber 500 Stück, sondern die möchte ich ja verkaufen. Baut man dann immer das Gleiche oder wie findet man raus, was sich denn eigentlich lohnt, weil ich muss ja überall auch mal Mineralien reinstecken, die ja auch im Grunde teuer sind oder die ich ja auch verkaufen könnte. Wie finde ich denn raus, was lohnt sich? Stelle ich das direkt in den Markt oder habe ich dann feste Abnehmer, die sich bei mir anmelden? Wie ist das so der Ablauf jetzt im Speziellen bei uns?
Ja, das Typische ist, ja, was eigentlich gängig ist, ist wie überall in der Wirtschaft, man fängt mit einer Marktanalyse an, schaut überhaupt, ob der Bedarf da ist, wenn schon Verkäufer da sind, wo befinden die sich preislich? Und schaut natürlich am Ende auch, was kostet mich die Produktion und kann daher auch ermitteln, lohnt sich das überhaupt. Das heißt, wenn die Produktionskosten schon fast gleich mit dem Verkaufserlös ist, geht man natürlich davon ab, das Item zu verkaufen. Das ist einfach ein Rechenexempel, was jeder anstellen kann. Das hat einfach nur mit Marktbeobachtung zu tun.
Ja, Taschenrechner vorzubinden.
Richtig. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, dass, wie du gerade schon erwähntest, wenn man politische und auch andere Kontakte zu anderen Korps oder auch großen Allianzen pflegt, ja, als Produktionskorb aufzutauchen und aufzutreten und sagen, hört mal her, wir haben die Möglichkeit, das und das zu produzieren, wir stellen euch das Know-how und auch die Ressourcen zur Verfügung. Ihr braucht das Ganze und ja, wollt ihr nicht unser Exklusivabnehmer werden und schließt da entsprechende Rahmenverträge und produziert dann auch nur für diesen Großabnehmer. Die Möglichkeit besteht durchaus auch.
Und das lohnt sich dann ab gewissen Stückzahlen oder kann ich da auch sagen, ich möchte jetzt halt statt 500 Megapulse-Lasern möchte ich irgendwie nur 10 herstellen und dann tue ich halt so Kleinzeug herstellen. Also ich sage, ich tue von all ganz vielen Dingen kleine Stückzahlen herstellen oder lohnt sich dann eher so zu gucken und sagen, okay, ich stelle jetzt von vier, fünf verschiedenen Artikeln halt sehr viele her, hunderte, tausende Stück. Wie lohnt sich das? Weil ich stelle es mir halt allgemein vor, worauf ich hinaus will, sehr schwer vor, da die Übersicht zu halten. Vor allen Dingen, wenn das jeder selber machen muss. Wie läuft das? Also bei uns kriegen wir ja zum Beispiel Aufträge zugewiesen. Oder Marc, erklär das mal ein bisschen.
Also im Endeffekt liegt es an dir selber. Wenn du nicht gerade in so einem Verbund bist wie uns, wir haben natürlich eine recht stramme Struktur dahinter. Es gibt Leute, die nichts anderes machen als die Märkte checken, Ankauf von Mineralien, die wir oder Rohstoffen, die wir nun gerade nicht selber herstellen, prüfen. Dann wird dagegen gerechnet. Also das ist ein riesen Tabellen- und Kalkulationswust, der bei uns da läuft. Als Einsteiger würde ich einfach mir ein Mission Hub aussuchen, also eine Station, wo sehr viele Mission Runner sind und da versuchen vielleicht auch Munition zu verkaufen. Weil Munition wird immer gehen, die Leute brauchen Munition und da kann man dann eben langsam anfangen, sich mit der Produktionsgeschichte vertraut zu machen und dann einfach zu gucken. Das Maß aller Dinge, muss man jetzt immer noch sagen, sind die Trade Hubs die großen und da ist Jita die Nummer eins. Wenn es möglich ist, einfach Jita billiger einzukaufen, das Zeug dann zu transportieren und auf der Station, wo man dann gerade selber noch ein bisschen produziert, ist dann besser teurer zu verkaufen, dann sollte man das eher tun, als dass man sich dann die Mühe macht.
Okay.
Es gibt natürlich auch Leute, die sind da sehr fuchsig und suchen sich dann immer die Nischen. Das kann sich aber von heute auf morgen ändern. Es gibt Leute, die haben sich darauf spezialisiert, Marktmanipulationen im Jita zu veranstalten. Die kaufen dann halt alles auf oder überschwemmen den Markt, damit Preise kaputt gehen, um dann wiederum selber dann das ganze Zeug aufzukaufen und dann nachher wieder teurer reinzustellen. Ja, da gibt es kein "So musst du das machen" Rezept. Ne? Einzigen Tipp, den ich geben kann, ist eben, ne, Munition, die läuft immer.
Okay, und das ist auch im T1-Bereich, wo du sagst,
Ja.
wo man anfangen kann und auch gut
Ja,
Geld
ja, ja.
verdienen kann.
Richtig, genau. Ja. Die BPO ist nicht teuer, die Forschungszeiten für eine BPO, ne, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, sind überschaubar. Und dann kann man da so ein bisschen protten, auch mit wenig Slots. Vor allen Dingen braucht Munition immer recht lange zum Bauen. Da muss man auch nicht jeden Tag irgendwie rumklicken und nachgucken, ob da alles in Ordnung ist.
Aber Produktion hört sich so für mich so ein bisschen an, als wenn das so ein Teamsport ist. Also im Gegensatz zu anderen Bereichen wie vielleicht PvP, gut, da kann man auch in die Fleets reingehen, wo ich aber halt auch ziemlich allein was machen kann oder auch mal als Miner, wenn ich da mit meinen eigenen Chars rumrenne, hört sich Production mit den ganzen Ankauf von Mineralien und dann wieder Verkaufen und Analysen, ist es schon sehr sinnig, wenn man da irgendwie mit mehreren das macht oder täusche ich mich
Nö,
da?
überhaupt nicht. Viele haben auch mehrere Accounts, wie Stefan schon sagte, mit den Minern. Und wenn man irgendwann mal seine Minerflotte ausgeskillt hat, kann man den Chars natürlich durchaus noch beibringen, irgendwelche Dinge zu bauen. Teamsport wird es in dem Moment, wo man sagt, okay, ich will das Ganze wirklich effizient gestalten und damit einen richtigen Rubel fahren. Und dann muss man einfach bestimmte Prozesse durchorganisieren. Bei uns ist es halt so, wir haben den Ein- und Verkauf haben wir getrennt, wir haben die Produktanalysen haben wir getrennt und wir haben auch die Zuweisung der einzelnen Batches, so heißen die bei uns, also das sind die Beaufträge, haben wir auch getrennt. Das heißt, viele Sachen, die man sonst alleine machen müsste, sprich den Verkauf, den Ankauf und so weiter und so fort, haben wir auf bestimmte Leute verteilt, die dann auch nichts oder so gut wie nichts anderes machen. Und unsere Member haben es dann eben einfach, sie kriegen eine Liste von Sachen, die sie einfach produzieren können. Müssen sie nicht, wenn sie wollen, nehmen sie den Batch an, kriegen das Zeug für die Füße geworfen, bauen den ganzen Krempel, schmeißen das Endprodukt zurück, kriegen dafür eine Bezahlung. Das ist bei uns so geregelt. Aber wir sind auch, glaube ich, was die Produktion angeht, sind wir schon ein bisschen größer. Die meisten Corps betreiben so einen Aufwand gar nicht, um da irgendwie Geld zu verdienen.
Mhm. Gut, ich würde vorschlagen, wir haben ja jetzt, wie gesagt, den Mining- und Refining-Bereich hinter uns. Wir wissen auch im Grunde, was jetzt Produktion ist, wo ich produzieren kann, wie ich produzieren kann, was ich dafür brauche an Skills, an Zeit und Aufwand. Wir haben jetzt noch den großen Bereich, das möchte ich eigentlich ein bisschen separat machen, über BPOs und BPCs, also das sind die Blueprint Originals, also Originale, und die Blueprint Copies, die Kopien. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde seit dem letzten Lead gedatet. Wir machen einfach nochmal ein zweites. Und danach gehen wir den letzten Aspekt von Produktion für heute an, wie gesagt, Blueprints. Deswegen jetzt erstmal lausche auf für das Lied Change aus dem Album Eve von der Band Shearer. Nicht ganz 4 Minuten lang, aber dann geht's weiter. Bis gleich. We'll be right back. Willkommen zurück. Wir haben jetzt noch den Teilbereich BPOs, BPCs, sprich Blueprints. Da möchte ich einfach direkt an Marc das Wort weitergeben. Erklär mal, was ist ein Blueprint und für was brauche ich so ein Ding?
Ja, also im Endeffekt ist ein Blueprint nichts anderes als eine Baueinleitung. Die T1-Blueprints kann man sich in den verschiedenen Regionen bei den NPCs kaufen. Findet man natürlich dann im Markt. Gita gibt es so gut wie alles, weil fleißige Händler Blueprints aus allen Teilen des Universums dorthin tragen, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Ja, bei den Blueprints ist es halt so, dass man sie dringend benötigt. Und Originale kann man zur Herstellung eines Items, Schiffs oder was auch immer, immer wieder verwenden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Originale zu kopieren. Da ist aber dann die Laufzeit bzw. die Itemzahl, die man damit herstellen kann, begrenzt.
Das heißt, wenn ich jetzt so eine Blueprint, ein Blueprint-Original von einer Raven habe, einem Battleship, dann kann ich da von dieser Blueprint-Original Millionen und Abermillionen Ravens herstellen, irgendwie, wenn ich halt die Materialien und Chars und Zeit und so habe. Von der Blueprint-Copy kann ich das nicht. Das heißt, die verbraucht sich dann irgendwann.
Und genau.
Dann ist sie weg. Wie kann ich denn davon bauen? Kann ich da eine Blueprint-Copy, ist das dann ein Schiff oder wie verhält sich das?
Also es kommt auf die Runzahl an und die Runzahl kann derjenige einstellen. Ich glaube, bei Battleships sind es 10 maximal, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Also der eine Kopie erstellt von einem.
Genau,
ne,
der genau, der kann die Copy machen, sagt dann, ne, wie viele Kopien er herstellen möchte. Dafür braucht er natürlich das Original. Und dann eben, wie viele Läufe auf dieser Blueprint-Copy, wie viel man mit herstellen kann. Es gibt Unterschiede. Bei Munition sind es sehr, sehr viele, die man davon herstellen kann. Und umso größer und länger diese Blueprint ist, also es geht dann über Waffen, nachher dann über Fregatten, bis hin zu Battleships und Capitals, umso weniger Durchläufe gehen, überhaupt auf einer Copy zu erstellen. Das heißt, Capital Ships kannst du maximal 1 herstellen und Battleships dann eben 10. Ich glaube 30 bei Fricks, könnte ich hier nachgucken. Ja, 30 bei Fricks und eben 300 bei Fitting und Munition sind 1500, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, aber dann ist ja Blueprint Copy eigentlich immer nicht so sinnvoll wie eine BPO. Was hindert mich dann, dass ich da zu einer NPC-Station irgendwie fliege und kaufe mir von allem, was ich will, eine BPO? Und wozu brauche ich denn die BPCs?
Ja, wir Chachi betreiben nebenbei auch den größten BPC-Shop auf unserer Homepage zu finden unter Copyshop. Es ist halt so, dass du, wenn du eine Blueprint kaufst vom NPC, musst du da eine ordentliche Stange Geld für hinlegen und wenn du dir jetzt mal, weiß ich nicht, ne, für Selbstkostenpreis 5 Raven bauen möchtest, lohnt es sich nicht für eine Milliarden ISK dir eine Original-Blueprint zu kaufen. Zumal haben Blueprints auch noch gewisse Eigenschaften, die Spieler verändern können. Das ist einmal der Materialeffizienzwert und einmal der Produktionseffektivitätsstufe. Das war ein bisschen schwierig mit dem deutschen Client.
Der MW-Wert, also das ist der MW, ME und PE-Wert, den man oft in Foren und so weiter liest.
Genau. Der ME-Wert gibt an, wie viel Mineralien man für die Herstellung dieses Items braucht. Umso höher dieser Wert ist, umso geringer werden die Materialkosten. Und der PE-Wert gibt eben an, wie lange man braucht, um dieses Item herzustellen.
Okay, und diesen Wert kann ich beeinflussen? Also nur bei den Copies oder auch bei den BPOs? Und welche Auswirkungen hat es dann, wenn ich es bei einer BPO erhöhen könnte, dann auf die PPC?
Also
das ist ziemlich kompliziert.
Ja, die BPOs kann man grundsätzlich nur forschen, kann man dazu sagen. Die Copies übernehmen quasi den Wert der BPO, von der sie kopiert werden.
Okay. Ja, die BPOs, also ich pimpe meine BPO und die Copies, die ich dann davon erstelle, haben diesen gepimpten Wert.
Genau. So sieht es genau aus, genau. Und geforscht werden die BPOs regulär auf Playerstationen in Laboren. Und wie gerade schon erwähnt, je höher der Wert bei ME zum Beispiel, desto geringer wird der Materialverbrauch. Das kann man nicht bis ins Unendliche steigern, sondern die Schritte, wie das Material eingespart wird, die werden immer kleiner. Und irgendwann investiert man viel, viel mehr Zeit, das Ganze zu forschen, als dass man hinterher den Nutzen davon hat, weil man kaum noch einspart. Das heißt, irgendwann hört man auch auf, die weiter zu forschen, die BPO, auch wenn es weiter ginge, weil es irgendwann keinen Sinn mehr macht. Und das
Also
Gleiche.
der Zeit-Nutzen-Faktor ist irgendwann, kehrt sich ins Gegenteil um.
Richtig, man hat zwar auch einen theoretischen Maximalwert, den man forschen könnte, macht man aber in der Regel nicht, dass man so weit forscht, weil, wie gesagt, die Schritte der Einsparung immer kleiner werden. Das ist nun einfach nicht mehr für ein Tritanium bei einem Gesamtverbrauch von vielleicht 1000 da noch weiter zu forschen. Und
Also da muss man dann schon aufpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, bleiben wir mal bei der Raven, ich habe zwei BPOs von mir, beide für die Raven oder auch Blueprint-Copies von mir aus, die kosten unterschiedlich viel. Da kaufe ich dann automatisch die günstigere normal, wenn ich in den Markt gucke. Also da muss man, das wäre ein Fehler dann. Das heißt, da muss ich schon ein bisschen drauf gucken, oder wie
Ja,
ist das?
das spiegelt sich in der Regel auch im Preis wieder. Die günstigere ist nicht unterm Strich in der Regel auch die günstigere, sondern bei der günstigeren kann man in der Regel davon ausgehen, dass diese nicht erforscht ist. Und beim Einkauf der Blueprint Copy spart man natürlich erstmal, aber das schlägt sich meistens hinterher, wenn man davon baut, im Materialverbrauch 10- und 100-fach wieder nieder. Also muss man da schon Acht geben auf diese beiden Werte, wobei der ME-Wert in der Regel viel wichtiger ist. Der andere bestimmt halt nur, dass man ein bisschen schneller baut.
Also der Materialwert, Materialeffizienz ist wichtiger, weil man dadurch halt weniger Materialien verbauen muss für das gleiche Item, was am Ende rauskommt.
Genau so sieht es aus. Und das spiegelt sich natürlich dann hinterher auch wieder in ISK wieder, die man halt aufwenden muss.
Okay, Marc meinte auch gerade, also ich muss dann irgendwie 1 Milliarde ISK oder so für eine BPO zahlen. Was kostet denn so BPOs für große Schiffe, kleine Schiffe? Ungefähr. Gibt es da besonders teure oder auch welche, die ganz selten da sind, oder finde ich die eigentlich immer alle überall im Markt?
In der Regel kann man sagen, je größer das Schiff, desto größer ist auch der Preis. Das geht los bei mehreren Millionen bis hin zu Milliarden von ISK, die man investieren muss. Also wenn man einen Battleship Blueprint Original, also BPO, haben möchte, von einem Battleship, was relativ viel geht, zum Beispiel eine Raven, da wird man sich kaum unter einer Milliarde mit, wird man da kaum was unter einer Milliarde finden für die Unerforschte.
Ja,
Ich habe
das
ja
ist
auch mal
auch
was
die,
ganz. Ja.
das ist auch die Geschichte, die ich eben sagte, ne, mit den Munitionsbau. Da sind die BPOs sehr günstig. Ne. Man hat natürlich, gerade was die ME-Forschung angeht, nicht das Problem, dass man, wenn man keine POS hat, die an den öffentlichen Stationen forschen muss. Und da ist es noch extremer wie mit den Bauslots. Die meisten Bauslots sind bereits auf fast Monate hin schon im Vorhinein belegt, dass man da dann wirklich die Sachen in der Warteschlange schieben muss. Also ME-Slots im Empire sind meistens mit mindestens 30 Tagen belegt.
Also ist dann nicht wie bei Produktionsslots, wo vorhin Tobi meinte, nach ein paar Stunden ist dann die Warteschlange, ist man dann dran,
Nein.
sondern da wird es dann schon recht heftig.
Richtig. Na, und das ist eben auch der Grund, warum es sich lohnt, für gewisse Sachen einfach eine BPC zu kaufen. Mal davon abgesehen, dass das jetzige System der Tech-2-Produktion BPCs als Material, was auch verbraucht wird, sowieso vorgesehen wird. Das heißt, du musst um eine Tech-2-BPC, diese Invention-Geschichte, brauchst du eine Tech-1-BPC, um überhaupt damit starten zu können. Deswegen sind BPCs allgemein wichtig.
Da kommen wir auch, wie gesagt, in der nächsten Folge dann auch nochmal drauf
Genau.
vom Capsule Talk, wenn es um die T2 und T3-Produktionen dann geht. Ich möchte nur was bestätigt wissen. Ich habe mal gehört, irgendwie von einer Hulk oder Hulk, wie man es auch aussprechen möchte, kostet die BPO so viel, dass man 3 Jahre lang permanent Hulks produzieren und verkaufen müsste, damit die sich rechnet. Ist das so
Nein,
selten oder wie ist das?
das ist nicht mehr richtig. Es sind mittlerweile 5 Jahre.
Oh,
Es ist ganz
okay,
einfach so.
so,
Ja.
super.
Es ist ganz einfach so. Früher, als dieses Tech-2-Invention-System noch nicht eingeführt war, gab es eine Lotterie. Die hatte auch damals mit diesen R&D-Agenten zu tun, wo man heute das Material herkriegt für die Tech-2-Inventions-Geschichten, die Data-Cores. Da war es eben so, dass CCP zufallsmäßig Leuten, die diese Agenten bedient haben, Pech 2 BPOs gegeben hat dafür. Die haben dann in dieser Lotterie gewonnen. Und daher sind alle Pech 2 BPOs, die jetzt noch im Spiel vorhanden sind, und es werden immer weniger, da sind die hier entstanden. Das ist auch der Punkt, wo man eigentlich eine Lizenz zum Gelddrucken hat. Die Leute, die jetzt noch diese Tech 2 BPOs haben, schmeißen die eigentlich nur an, lassen die Monat laufen und drucken damit ISK, haben natürlich den Nachteil, dass sie nur eine BPO haben, von denen sie bauen können. Das heißt, CCP hat natürlich jetzt auch T2-Items und Schiffe nachgebracht, siehe die Jump-Frachter oder ne, hier die ganzen Marauder-Geschichten, die es nicht als BPO gibt, aber die BPO-Besitzer haben immer noch den Vorteil, dass sie A, bessere Werte haben, dadurch, dass sie eine BPO haben, konnten sie die auch forschen. Bei der Invention-Geschichte ist es so, dass die ME- und PE-Zahlen immer schlecht sind. Immer schlechter als das Original und dementsprechend der Materialverbrauch, den man benötigt, um ein Item eben herzustellen, immer höher ist als das, was jemand erreichen kann, der eine BPO besitzt. Aber sie haben eben nur eine BPO. Wir können dann eben, dadurch, dass man das neue T2-System eben mit Copies macht, können dann eben in 10 Slots gleichzeitig bauen, weil wir mehr einfach herstellen können gleichzeitig. Wir sind schneller.
Also das heißt, wir nehmen eine BPO, wenn ich dich unterbrechen darf, nehmen eine BPO, die wir halt auf Lager haben und tun erstmal, bevor wir überhaupt mit dem Produzieren anfangen, von dieser BPO uns 20 Kopien machen oder halt zumindest 11 im Grunde und tut dann seine 11 Slots, die man seine 11 Produktionsslots, die wir vorhin ja auch erklärt haben, mit diesen Copies füllen und die BPO selbst verwenden wir dann zum Bauen gar nicht.
Nein, das ist auch nicht richtig. Man baut immer von einer BPO besser, als dass man Kopien zieht. Nur für manche Sachen braucht man einfach Kopien. Also für die Tech-2-Produktion zum Beispiel. Die Leute, die die Tech-2-BPOs haben, werden einen Teufel tun, um davon Copies zu ziehen, weil das Copy-Ziehen dauert immer länger als das eigentliche Produzieren.
Komisches richtig. System. Und diese BPOs, die kommen auch so nicht mehr ins Spiel. Die hat man überhaupt keine Chance, da mehr ranzukommen. Was ist, wenn die Spieler, die jetzt halt einfach haben, irgendwie, keine Ahnung, aufhören oder was weiß ich.
Also ich kenne einige, die noch BPOs haben und die produzieren natürlich davon. Ne? Es gibt natürlich auch BPOs, die sich überhaupt nicht lohnen. Also Command-Schiff erholen sich gerade ein bisschen, ne? Aber es gab eine Zeit lang, wo viele Leute Command-Schiff zum Beispiel gar nicht mehr gebaut haben, weil es zu viele gab. Ne? Und andere Dinge ist natürlich die Hulk. Wenn er Hulk BPO hat, hat er im Endeffekt wirklich die Lizenz zum Gelddrucken.
Ja, aber keine Ahnung. Was ist denn, wenn der Typ stirbt in echt oder so und einfach aufhört mit
Eve und sagt... Dann ist die weg. Dann ist die weg. Dann gibt es auch keine neue. Es gibt auch Leute, die sagen, ich höre auf mit Eve. Und ne, die typische Frage, can I have your stuff? Ne, Rechtsklick und destroy. Ne, ich persönlich, der keine T2 BPOs besitzt, bin dann immer sehr glücklich, wenn eine neue BPO, also eine alte BPO weg ist. Weil das den Leuten immer noch einen richtigen Vorteil in der T2-Produktion gibt. Mir wäre es am liebsten, alle T2-BPOs würden von heute auf morgen in, weiß nicht, Max-RAM-Copies umgewandelt und wären dann weg. Das wäre mir persönlich am liebsten.
Ja, also irgendwie bleibe ich da trotzdem gerade hängen. Also wenn die BPOs, T2-BPOs weg wären, wie komme ich denn dann an die Items, die davon produziert worden sind?
Inventions. Das ist ja das neue System. Okay. Das neue System funktioniert so, du nimmst eine Copy, ne, brasselst damit rum, erfindest und kriegst dann eine T2-Copy aus dem Item, was du erfunden hast.
Eine Copy verbesserst du quasi durch die Erfindung und hast dann eine Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine T2-Kopie wird.
Okay, und bleiben wir mal bei der Hulk. Was müsste ich denn da Tech-1-mäßig irgendwie haben, damit ich die dann eventuell auch
eine Covetor-BPO, BPC bräuchtest du. Und die kannst
die
du
würde dann ich dann forschen und dann habe ich eventuell eine Chance, dass ich da dann...
Nicht forschen, sondern erfinden.
Genau. Erfinden, und du machst auch nicht die BPO, sondern die BPC davon. Also du brauchst die BPT. Okay. Die wird zum Erfinden benutzt. Und wenn du Glück hast, wird da was draus und wenn du Pech hast, dann ist das ganze Ding für die Tonne.
Warum hat CCP, also dann da so ein komplett neues System eingeführt haben, wenn wir den Inventions kein die alten nicht rausgenommen.
Ja, dann kommen wir in Kreise, die um alte Geschichten, die schon zigmal erzählt wurden. Letztendlich muss
Ich kenne sie nicht,
CCP
erzähl.
meines Erachtens nach eingestehen, dass das System mit der Lotterie und dem zufälligen, sag ich mal, Gewinnen nicht so ganz funktioniert hat von der Engine her. Das haben die nie richtig auf die Beine gestellt bekommen. Es war einfach so, dass das dann größtenteils oder ich glaube ausschließlich durch Game Master ausgelöst wurde, dieses Ereignis. Und ja, man sagt gewissen Allianzen nach, die mittlerweile nicht mehr existieren, weil sie dann auch irgendwann für viele Sachen auf die Fresse bekommen haben, dass sie von gewissen Game Mastern dadurch sehr bevorzugt wurden.
Weil die Game Master in dieser Allianz eben auch spielerisch tätig waren.
Genau. Das sind so Geschichten,
Frech,
die erzählt man
frech.
sich heute noch.
Ja, das war ein
Aber im Grunde
Skandal damals.
sind diese T2-BPOs dann ein ausgestorbenes System, was auch nicht mehr erneuert wird. Und das sind einfach noch die Überreste im Spiel selbst. Aber
Genau, absolut.
hoffentlich sind sie irgendwann mal komplett weg und dann ist halt nur noch dieses eine System da, wo dann jedem die gleichen Chancen irgendwie einräumt.
Genau.
Geld zu verdienen.
Wäre von der
Okay.
Marktfairness her durchaus okay. Das gibt es natürlich wieder die Leute, die gesagt haben, ich habe jetzt hunderte von Milliarden ISK in irgendeine BPO investiert. Jetzt möchte ich natürlich da auch mal die Gewinne draus ziehen. Ja, halt die andere Geschichte. Wobei CCP ja regelmäßig auch Statistiken rausbringt und zeigt, wie viel von bestimmten Items noch von BPOs produziert wurden, wie viele Items im Markt von Inventions produziert wurden und so weiter und so fort. Der Gewinn ist zwar für den Einzelnen recht hoch, aber wenn man sich die ganze EVE-Wirtschaft anguckt, sind die Geschichten, was von T2 BPOs noch produziert wird, relativ gering.
Okay, na gut, wenn das so ein aussterbendes Ding ist. Ich dachte, das ist noch irgendwie ein laufendes System, wo halt einfach super rar ist, wo halt immer so auf einem Level gehalten wird. Aber wenn das so ein sterbendes Ding ist, dann kann ich damit ja eigentlich ganz gut leben. Um noch die Sache abzuschließen und abzurunden, wir hatten ja, wie gesagt, den ME und PE-Wert jetzt hinreichend erklärt. Wo gibt es denn da so Werte, wo man sagt, okay, das ist ein Wert, darüber sollte man nicht gehen, weil das lohnt sich dann einfach nicht. Und worauf sollte man denn bei einem Kauf von der BPO oder BPC achten bei diesen Werten?
Also bei normalen Items, wenn ich da richtig im Bild bin, hat man, glaube ich, einen maximal theoretischen Wert, den man forschen konnte, von 999 ME. Logischerweise hören die meisten vom Sinn her bei ME 100 auf zu forschen. Das verhält sich bei Schiffen ein bisschen anders. Da forscht man typischerweise die großen Schiffe nicht bis ME 100, weil da wäre man Jahre beschäftigt. Da geht es in kleineren Schritten ab. Bei Capitals sind wir dann teilweise bei ME4 oder ME5, maximal ME6, weil allein ein ME da zu forschen, braucht es einen ganzen Monat an Forschung. Da kann man sich mal hochrechnen, ja, wie lange man forschen müsste, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, relativ kleine Schritte nur noch zu erreichen.
Ja, ich würde
Eben bei
sogar noch so
PE.
weitergehen, dass ME-Wert 10 eigentlich ausreichend ist, auch bei Modulen. Wobei das Forsch natürlich da wesentlich schneller geht. Also da streitet sich auch ein bisschen die EVE-Gemeinde. Einige sagen, hoher ME-Wert ist besser. Andere sagen, Schwachsinn, ne? Man braucht bei gewissen Sachen ne, total wenig. Rigs zum Beispiel ist eine Geschichte, da reicht ME4. Weil gerade bei den Small- und Medium-Rigs sich gar nichts anderes lohnt, weil allein die Grundstoffe, die man da zur Herstellung benötigt, so gering sind, dass man die BPO, um damit noch irgendwie was machen zu können, um noch was zu sparen, für Jahre irgendwie wegschließen müsste in die Forschung und das lohnt überhaupt nicht mehr.
Okay. Und bei den Durchläufen, das war ja so der dritte Wert, der so skaliert werden kann, ist es einfach so, dass ich, wenn ich eine BPC, also eine Blueprint Copy kaufe, mit einem Durchlauf halb so viel wert ist wie eine BPC mit zwei Durchläufen? Oder gibt es da irgendwie eine Kurve, wo man auch achten muss?
Es kommt darauf an, was du damit machen möchtest. Für Inventions sind die meisten BPCs nicht geeignet, die nicht Max ran sind. Also jede BPO hat einen gewissen Wert, der die maximale Anzahl von Läufen begrenzt. Und wenn du dann eine Invention machen möchtest, dann brauchst du einfach Max-Rang-Copies. Worum können wir das nächste Mal klären? Bei Battleships ist es ganz einfach so, oder auch bei Cruisern und so, kommt drauf an, wie viel du davon eben herstellen möchtest. Wenn du nur für dich ein Schiff bauen möchtest, dann reicht dir natürlich eine Einrann-BPC. Wenn du aber ein Händler bist, der vielleicht irgendwie ne, nebenbei noch ein bisschen prottet und sagt, okay, ich möchte jetzt hier eine Fuhre Schiffe noch mitproduzieren, dann solltest du natürlich eine Max-Run-Copy nehmen, weil ne, davon kannst du natürlich dann direkt 10 Schiffe bauen oder 15 und brauchst aber dann nur einen Slot dafür.
Mhm. Ja. Also bei großen Sachen kann man schon Faustregel sagen, verdoppelt man die Anzahl der Kopien, verdoppelt sich auch der Preis. Bei den kleinen Sachen gibt es fast kaum Kopien auf dem Markt, die nicht Max-Run sind.
Mittlerweile hat CCP ja auch so ein bisschen reagiert gegen diese Scams, nachdem früher irgendwie die Symbole irgendwie im Markt und so weiter für BPOs und BPCs gleich ausgesehen haben, wo man dann oft dachte, man kauft eine BPO und dann war es am Ende eine BPC. Da musste man wirklich in die Infos irgendwie reingucken. Ist euch das schon mal passiert? Also mir schon.
Na, mir persönlich noch nicht.
Mir auch nicht.
Es hatte ja noch weitergreifende Sachen, die jetzt geändert wurden. In den Verträgen konnte man auch nicht explizit nach Copies oder Originalen suchen, was jetzt auch möglich ist.
Ja, wobei das System immer noch nicht ausgereift ist. Deswegen gibt es ja unseren Shop. Ne? Also wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, irgendwie alles auf dem Markt zu finden, was man dann eben gerade benötigt. Es gibt einige Leute, die haben zwar die Möglichkeiten irgendwie ne, mit ihrem Char zu inventen und so weiter und so fort, aber brauchen dringend Copies und das bieten wir dann eben an. Ne? Also versuch mal Hammerhead-Copies zu kriegen auf dem Markt, das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, okay, wie gesagt, da war nochmal die Werbung für unseren Copyshop, aber das soll auch so sein, weil der ist ja auch gut und da sind wir, denke ich, auch nicht die teuersten. Oder wie liegen wir denn da preislich? Sind wir da
momentan unser
Service so extrem teuer?
Quatsch.
Nein, also. Naja, vielleicht haben wir noch irgendwelche Dienstleistungen, dass wir denen das freie Haus irgendwie auf die Station
bringen. Ja, natürlich, von super perfekt designten und gestylten
Weiblichen. Und schreiben ihnen dann noch eine SMS, klar, wenn wir sie abgeliefert haben und solche Geschichten.
Nein, das Preismodell muss angepasst werden. Das Problem an der ganzen Aktion ist immer, ne, wir passen das Ganze per Hand an. Und in den letzten Tagen oder Wochen ist einfach der Markt für Capitals ist total eingebrochen. Ja. Da hinken wir noch ein wenig hinterher. Aber die meisten Kunden sind auch nicht die Leute, die Capitals kaufen, weil die kaufen sie meistens im Markt. Weil die Dinger findest du in großen Reihen, sondern wir haben wirklich recht viele Kunden, die eher so die kleinen Dinge bestellen. Ne? Und bei einer Auswahl von jetzt fast 3000 BPOs, die wir besitzen, wohlgemerkt alle geforscht, ist es dann auch möglich, relativ zügig große BPC-Mengen an Land zu ziehen, dass die Leute da auch schnell bedient werden.
Gut, ich würde sagen, wenn jetzt ihr nicht noch speziell irgendwas habt zu dem Thema, beschließen wir das für heute, weil die Sendung war jetzt doch ganz schön lang. Aber wir haben eigentlich damit gerechnet und wir haben ja, wie gesagt, auch schon verschiedene Teilbereiche ausgelagert. Deswegen hört auf jeden Fall bei dem Capsule Talk 5 und 6, also die nächsten beiden, noch rein, wenn ihr da Interesse habt, weil da werden wir eben nochmal die Teilbereiche T2 und T3-Produktion, Moonmining, Reaktionen und danach noch irgendwann Planetary Interaction irgendwie unterbringen, bevor wir dann uns vielleicht nochmal PvP-Bereichen oder anderen Geschichten zuwenden. Vor allem sind wir dann auch im 00-Bereich, 00-Gebiet vielleicht wieder beheimatet, da kommen dann auch neue Geschichten bei rum. Habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt hier noch im Produktionssektor anbringen wollt für heute oder belassen wir es beim nächsten Mal?
Ich hätte noch eine Sache. Ich plädiere für eine BPO, womit man Haustiere herstellen kann. Also, gönn mir doch meine Haustiere. Wenn ich sie schon nicht.
Ja, und Tobi will irgendein AMA-Killerstrahl-Plasma-Pumpgewehr.
Ich erfinde halt Amas in Kaldarium, genau.
Nein. Haustiere sind wichtig. CCP, Haustiere.
Echt unglaublich, echt wahr. Ey. Gut, am Ende noch den Tipp. Vieles, was wir jetzt hier auch besprochen haben, findet ihr in aller Ausführlichkeit auch nochmal mit Screenshots und was weiß ich in einem Handbuch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Tipp ausgesprochen wird. Das ist eine Übersetzung aus einem englischen Handbuch. Das ist Haladas oder Helladas oder wie auch immer. Bergbauhandbuch Version 3. Wenn ihr das bei Google sucht oder im Eve-Gare-Forum, findet ihr das sofort. Ist sehr zu empfehlenswert. Ist sehr empfehlenswert. Ist ein PDF. Dingenskirchens. hat 93 Seiten, ist wie gesagt sehr ausführlich, wird eben genau diese Themen, die wir hier besprochen haben, auch nochmal erläutert, wo man dann auch nochmal Details und Grafiken und Tabellen und Berechnungen dazu hat. Also wer da einsteigen möchte oder interessiert ist, kann da reingucken. Oder wie gesagt, ihr seid auch herzlich bei Charging willkommen, auch bei uns im Ingame-Channel Charging. Ansonsten möchte ich euch noch dazu aufrufen, wenn ihr irgendwelche Fehler bei uns im Podcast hört, entdeckt oder ihr habt Fragen oder ihr habt Anmerkungen, könnt ihr gerne auch auf char-ching.de bei uns im Forum reinschauen. Ist dort auf der Webseite auch verlinkt. Da gibt's auch einen Bereich Kapseltalk. Müsst ihr euch auch gar nicht mal registrieren irgendwie. Das heißt, schreibt da einfach rein, wenn euch da was auffällt oder ihr da noch was haben möchtet. Nehmt fleißig bei uns an diesem Gewinnspiel teil. Ich habe es am Anfang der Sendung angekündigt. Möchte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Hört einfach den Anfang dieser Sendung. Und damit möchte ich es eigentlich bewenden lassen. Wie gesagt, die nächste Folge vom Kapseltalk wird so in ca. 14 Tagen Ende August oder Anfang September erscheinen. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch bitten, meine Gäste, dass sie sich verabschieden. Der Reihe nach bitte, von oben nach unten.
Ja, dann fange ich da wohl mal an. Fly safe, wir sehen uns in-game. Ciao.
Bye bye, lasst euch gut gehen.
Jo, danke auch dir nochmal, Steffen, für deine tollen Mining-Geschichten. Und Tobi noch.
Ja, danke Steffen, dass du hier warst. Danke Sebi, Marc. War mal wieder eine nette Runde. Und ja, bei Gemeinde. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal zu 0-0. Das ist so mein Wunsch für die nächste Sendung.
Ja, meiner auch. Ich möchte da mal rein. Ich habe es erwähnt, ich war da noch nie. Also, jetzt kommt das Abschlusslied. The Place That Won't Take Me Back. Meine Güte, ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Aus dem Album Time to Leave von der Gruppe I'm Not Left-Handed. Bis dann, fly safe.
Tschüss.
Right. 'Cause
church to the will where to run.